Hallo, liebe Fallenstellerinnen und liebe Zigarettenmarkenerkenner. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcasts Das Geheimnis der Bücher.
Hallo Jenny. Hallo Katrin, ich freue mich, dass wir wieder da sind.
Ja, ist schön, ne?
Ja, jetzt schon sprechen wir den nächsten Fall, ja. Jetzt ist schon wieder ein Monat rum, oder?
Ganz genau. Und ein paar haben auch schon geschrieben, sie finden es super, dass wir jetzt immer am 1. des Monats erscheinen.
Ich glaube, das kann man sich gut merken. Ne? So der 1. des Monats, da passieren immer viele schöne Dinge, ja. Und dann kann man jetzt da vielleicht noch den Podcast mit dazu zählen, dass man den jetzt am 1. dann wieder hören kann.
Natürlich, wir zählen das einfach jetzt immer dazu. Ja, was ist seit der ersten Folge passiert? Wir haben Feedback bekommen, ne, auf unser Erstlings-Ding.
Ja, das war toll. Also über alle möglichen Kanäle ist da was eingetrudelt, über Instagram und über E-Mail und auch so privat, ne? Also hat man dann doch von einigen da was gehört. Ich habe mich da sehr drüber gefreut, vor allen Dingen auch über sehr viel Zuspruch von gar nicht drei Fragezeichen-Fans. Also da war ich ganz baff, ja.
Und ich halt sehr über den Zuspruch der drei Fragezeichen-Fans, weil da hatte ich echt ein bisschen Angst, weil wir haben uns ja auch eine Folge vorgenommen. Das ist ja also so diese Klassiker-Folgen und gerade auch das Gespensterschloss ist schon so ein bisschen der heilige Gral. Wenn man es da verkackt.
Ja, wir haben uns da ganz schnell in eine Latte gelegt. Ne? Ich bin aber auch total froh, dass da auch die Fans sehr wohlwollend reagiert haben und da auch das Feedback gut war, ja, weil auch die Folge einfach gut ist. Also ich glaube, da hätten wir schon ganz schön Bock schießen müssen, um das zu verreisen.
Meinst du? Ich glaube, wir haben das gut gemacht. Jedenfalls sagen das unsere Hörerinnen und Hörer. Zum Beispiel der Luke, der hat uns über Podigy geschrieben. Er war begeistert und er hat das Buch schon um die 100 Mal gelesen in all den Jahren. Er sagt weiter so.
Ja, das ist klasse. Da haben wir uns sehr drüber gefreut und dann haben wir auch eine sehr, sehr ausführliche und sehr, sehr lange Rückmeldung von Martin bekommen über Instagram.
Großartig. Also Martin, das müssen wir jetzt mal langsam so, wir bearbeiten das mal ab, weil du dich, du hast sozusagen die Lücken gefüllt, die wir noch offen gelassen haben oder wo wir einfach nicht weiter wussten. Ne? Also ich fange mal an, vielleicht machen wir es irgendwie abwechselnd. Jenny, kannst du das sehen? Ich mach das, ich hab das hier alles schriftlich. Ich hab das schriftlich. Also Martin, er sagt auch noch insgesamt, es sei ein sehr gelungener Einstieg und er freut sich auf die nächste Folge. Das ist ja schon mal gut, weil der Martin hat wirklich Ahnung. Also ne, wenn wir uns den vergrätzen, und zwar, er hat das nochmal genau erklärt, wie das mit Alfred Hitchcock war und mit dem Wechsel zu Albert Hitfield. Und zwar war es so, 1980 ist Alfred Hitchcock ja gestorben und dann endet auch sein Beisein quasi im Narbengesicht. Da wird es sogar thematisiert im Buch. Und da ist Justus wohl auch ganz traurig, als er vom Tod Alfred Hitchcocks erfährt. So, dann ist es aber so, dass er scheinbar in der Serie trotzdem an manchen Stellen noch mal auftaucht und weiterlebt. Und insgesamt ist es so, dass 2005 dann der Auslauf der Lizenzen war in Deutschland. Das war in den USA schon 1984. Und dann haben sie Hector Sebastian eingeführt. Das ist der Originalname von Albert Hitfield im Amerikanischen. So. Den Albert Hitfield kennen wir ja auch aus Narbengesicht. Da hat er ja seine Brieftasche verloren und wollte ja mit dem Sportboot fahren. Daher, ne, wir erinnern uns. Und Martin findet, und dem schließe ich mich sehr an, dass diese Wahl sehr unglücklich ist. Denn wir kennen Albert Hitfield ja durch die Nummer mit dem Sportboot und der Brieftasche aus einem etwas anderen Zusammenhang. Und er ist Schriftsteller. Der ist ja gar kein Regisseur. Und deshalb passt das manchmal mit dem Umfeld nicht. Und deshalb, also es gibt wohl sogar einen Fall, wo sich Albert Hitfield und Alfred Hitchcock begegnen. Ja. Also es ist ganz, muss ganz krude sein. Und deshalb ist es in den Neuauflagen so, also auch in der Neuauflage vom Gespensterschloss, da brauchte man ja dann einen anderen Regisseur, weil Albert Hitfield ist ja nun mal Schriftsteller und kein Regisseur. Deshalb wurde Reginald Clarke oder Clark eingeführt. Also gibt es im Endeffekt zwei Figuren, die Figur Alfred Hitchcock in den Büchern nach seinem Tod repräsentieren. Also kompliziert, aber vielen Dank, Martin, an der Stelle.
Ja, das war super, da nochmal einfach die Lücke zu schließen. Also danke für die Mühe, die du dir auch gemacht hast, ne? Diese langen Texte da zu verfassen und uns dann nochmal mehr Futter zu geben.
Genau, ich habe auch noch mehr Futter. Diese Fingerzeige zum Beispiel, die ja in den alten Büchern von, wo Alfred Hitchcock noch mit drin ist, noch dabei sind zum Mitraten, das ist eine rein deutsche Erfindung. Das ist im Original nicht, schreibt Martin, das stammt wohl von Leonore Puschert, die ja die Bücher ins Deutsche übersetzt hat. Und aktuell wird gerade überlegt, also die Autoren der aktuellen Fälle diskutieren das wohl immer mal wieder, ob sie das nicht mal wieder aufgreifen. Ja, wäre ich stark dafür.
Ja, ich auch. Ich bin aber auch gespannt, wie sie das dann halt so einbinden. Also das ist ja erstmal, um das wieder zu etablieren, wahrscheinlich eine schwierige Geschichte, aber nicht unmöglich. Also das wäre schon mal...
Dieses Mitraten finde ich halt schon schön und das hat mir jetzt sehr gefehlt bei der Folge, die wir heute besprechen, weil das ist eigentlich, das habe ich erst gemerkt, als ich anfing, dass es das erste moderne Buch ist eigentlich, was ich lese, sonst hatte ich als Kind und Teenager hatte halt diese Klassiker. Von daher, also ich fände es gut und du ja auch, also liebe Autoren, wenn ihr uns hört, wir fänden es super. Was haben wir noch von Martin? Der hat so viel. Ach so, unser Zitate-Tourette findet er gut. Mal gucken, ob es in dieser Folge wieder aus uns raus bricht. Wir schauen mal. Wir können nicht versprechen, ob es eine regelmäßige Rubrik wird, weil das ist halt ein Tourette, ne? Das kann man ja nicht steuern. Das kommt so.
Das kommt einfach, wie es kommt.
Er schreibt übrigens auch noch, in Geheimakte UFO ist es Peter, der ins Fotolabor reinplatzt. Wir hatten ja kurz überlegt, in welcher Folge ist es schon mal, dass die Bilder zerstört werden, weil es plötzlich hell wird im Fotolabor. Dann hat er auch noch mal was zu den Farben der drei Fragezeichen, und also der Kreidefarbe geschrieben. Und zwar, also wir wissen ja aus dem Gespensterschloss, Justus weiß, Peter blau, Bob rot. Bei den Live-Touren ist es ja anders und er schreibt das auch nochmal, das hatten wir ja auch besprochen, dass es jetzt mittlerweile so ein Gag ist, der sich durch die Live-Shows halt noch zieht. Es gibt eine Theorie, von der er schreibt, und zwar, dass der Verlag wohl damals die Farben der US-Flagge rot, weiß, blau, rot haben wollte und deshalb sind sie wohl weg von diesem weiß, grün, blau, was es in der
Originalfassung eigentlich ist, genau.
Ja. Ist ja nur eine Theorie, kann ich mir aber vorstellen. Und,
ich finde es auch sehr schlüssig.
Genau. Pfeile mit Kreide, hat er auch rausgesucht, gibt es sowohl im Superpapagei, im Teufelsberg, im tanzenden Teufel und im grünen Geist. Bei der Frauengestalt, die sich da im Speisezimmer zeigt, ist er mehr bei mir als bei dir. Mal gucken. Ich glaube, in dem aktuellen Fall, den wir jetzt lesen, komme ich auch irgendwann zwischen Hörspiel und Buch irgendwann durcheinander. Mal gucken, da brauche ich bestimmt auch Hilfe. Ja, und er schrieb, das sei keine Kritik, sondern es seien kleine Ergänzungen. Und da haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut, lieber Martin.
Ja, das sind tolle Ergänzungen. Also wirklich sehr, ja, wertvoll, ne? Und gerne dann immer wieder mehr davon. Also sobald da irgendwas aufkommt, freuen wir uns da super über das Feedback und über Zuarbeit und über, ja, noch mehr Lücken, die geschlossen werden.
Genau. Und außerdem, Martin hat uns zum Beispiel auch Ramon geschrieben, ein gutes Frühstück und ein neuer Podcast. Das hat ihm sehr gut gefallen und er freut sich auf weitere Folgen. Und Aquamaria hat geschrieben, sie hat uns beim Hausbesuch gehört. Das fand ich auch gut. Und da hätten wir sie schon gut begleitet. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, das ist wunderbar, ne? Also wir sind schon irgendwo Teil von jemanden, ne? Wir begleiten irgendwie schon im Alltag. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Vielen Dank.
Ja, und der Christian hat mir geschrieben, wir kennen uns auch privat, weil wir früher zusammen gearbeitet haben. Er wusste allerdings nichts von diesem Podcast. Und als er den Bobcast zu Ende gehört hat, also die letzte bis dahin erschienene Folge, hat uns da sein Podcast-Anbieter direkt uns angeboten. Und dann liefen wir direkt weiter. Also auch an der Stelle, guck mal, manchmal ist ja so ein Logarithmus oder was immer dahinter steckt, zu unseren Gunsten. Und liebe Grüße auch nach Schweden. Wir waren zwischendurch auch mal in den Apple Podcasts, in den Hitlisten, waren wir auch mal bei den Schweden.
Stark. Das ist cool. Finde ich super.
Ja, guck mal, jetzt haben wir schon ganz viel mal so erzählt, was so seit der ersten Folge passiert ist. Also wir machen auf jeden Fall weiter. Wir sind da weiter guter Dinge und haben sehr viele Ideen für neue Folgen.
Absolut. Und wir haben jetzt schon so ein bisschen zwar angeteasert, was wir eigentlich so vorhaben, aber gesagt haben wir es noch nicht, gell?
Nee.
Was wir uns heute unterhalten wollen, glaube ich.
Aber vorher wollte ich dich noch unbedingt fragen, was denn dein Drei-Fragezeichen-Moment so der letzten Tage oder Wochen war. Gibt's da einen?
Ich habe hin und her überlegt, weil ich echt in letzter Zeit gerade wenig gehört habe, muss ich gestehen. Doch, wir sind letztens mit dem Auto nach Mühlhausen gefahren zu meiner Mutter und da suchen sich die Kinder immer ein Hörspiel aus tatsächlich. Und weil sie wussten, mit was Mama sich beschäftigt, jetzt diesen Monat haben wir natürlich auch die entsprechende Hörspielfolge gehört. Doch, das fand ich natürlich cool. Da habe ich sie quasi nochmal gehört. Ich hatte sie ja vorher schon mal gehört und dann haben sie gewusst, dass ihr besprecht doch. Soll ich es jetzt schon sagen? Soll ich es raushauen?
Ich sag noch kurz, was mein Moment war. Ich habe mir neue Socken gekauft. Ich habe jetzt auch die 3-Fragezeichen-Socken vom Höhlenmenschen. Aber das ist nur so. Die sind schön.
Das ist auch stark. Wie viel hast du? Zwei Paar.
Mittlerweile sind es, glaube ich, 5. Also eigentlich mag ich den Höhlenmenschen gar nicht so, weil das ist das neue Cover mit diesem eher Maya-esken und nicht mehr der mit der
Keule und dem Fell. Genau, und mit dem Funkgerät. Was?
Genau, das aber von den Farben fand ich es ganz ansprechend. Ansonsten finde ich ja die Klassiker am Fuß sehr gut. Also ich glaube, die singende Schlange und natürlich das Riff der Haie und
den Phantomsee.
Den Phantomsee, das war mein erstes. Und den Karpatenhund habe ich. Ja. Oh, ich habe doch mehr. Und was fand ich noch super? Ah, ich suche noch den Wecker. Aber den gab es letztens nur in Kindergröße. So, aber darfst du mal erzählen, nach 10 Minuten können wir mal erzählen, worum es denn heute geht.
Wir stürzen uns heute auf die Fußballfalle.
Ja, warum?
Wir haben uns einen Sportfall ausgesucht, Katrin. Wir haben einen Sportfall ausgesucht.
Wir haben uns nämlich gedacht, ach, das mit den Latten hochlegen, jetzt haben wir so eine Mega-Klassiker-Folge uns vorgenommen. Warum? Also, dann machen wir mal was ganz anderes und dann machen wir mal eine Sport- und noch in die Steigerung eine Fußballfolge.
Du hast es auch nicht so mit Sportfolgen, gell? Ich glaube, es ist
überhaupt nicht. Es ist,
wir sind da sehr dem, sag ich mal, dem Fankanon gleich. Also man hört es aus allen Ecken, finde ich. Obwohl ich mal meinte, gehört zu haben oder auch gelesen, ich glaube, beim Christian Rodenwald im Die Welt der 3 Fragezeichen, dass die Sportfolgen doch eigentlich die absatzstärksten Fälle sind.
Ja, also zwischen Kommerz und Gefallen, keine Ahnung, ist da halt irgendwie so eine Kluft und du sagst das auch schon, also das betrifft halt auch mich und ich bin aber trotzdem, also ich habe die Folge mal so vorgeschlagen, weil ich mal so eine Phase hatte, dass ich dachte, ich möchte jetzt eine Folge hören, die ich noch nie gehört habe, da gibt's ja bestimmt noch irgendwas und dann dachte ich, ach ja, diese Fußballfolgen, ach, meinetwegen nehme ich halt so eine Fußballfolge und ich weiß noch, das ist so 2-3 Jahre her und als ich die hörte, dachte ich, so, ach, die war doch gut. Die fand ich gar nicht so schlecht. Und dieses Erinnern hatte ich jetzt und dann dachte ich, lass uns doch die machen. Gut, meine Emotionen beim Hören und beim Lesen sind immer mal so rauf und runter gegangen, aber also eigentlich war es natürlich was, wo ich normalerweise überhaupt nicht drauf anspringe. Und ich habe es hier auch noch mal. Warte mal, nee, du kannst es nicht. Ich weiß nicht, welches.
Doch, ich sehe es jetzt.
Ja,
ich habe das Gleiche.
Weil auch, also der Titel ist ja schon mal, da ist ja Fußball schon im Namen. Und dann hat er auch auf dem Cover noch, der Typ, der zu sehen ist, hat halt noch einen Fußball unterm Arm. Also, ja. Aber also mit den Fußballfolgen, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt ja durchaus auch welche, die Fußball im Namen haben, vielleicht um die Fußballfans zu catchen. Und dann hat es halt manchmal doch nichts damit zu tun.
Genau, und das ist ja wieder das Spannende an der ganzen Sache. Und ich habe mich total gefreut eigentlich, ehrlich gesagt, dass du eine Sportfolge vorgeschlagen hast, weil es genau das ist, was man sich so freiwillig nicht angucken würde, aber im Zuge des Podcasts ist es doch mal ganz spannend, da mal drüber zu sprechen und dem Ganzen doch mal irgendwo ein Stück weit Raum zu geben, einfach um mal auch festzustellen, warum das vielleicht nicht so toll ist und was vielleicht aber noch dahinter steckt, wenn es eben nur eine verkappte Fußballfolge ist, die vielleicht am Ende doch gar nicht so viel mit Fußball zu tun hat.
Genau, und wenn die Folge anders hieße, zum Beispiel, warte mal, was hatte ich mir überlegt? Also mich hätten sie halt eher gekriegt mit der Fluch des Anubis oder so. Also dann hätte ich die sofort gekauft und wenn der Fußball nie auf dem Cover gewesen wäre, sondern einfach nur so ein Typ in so einem Durchgang, in so einem, keine Ahnung, das sind ja jetzt Katakomben hier.
Ja, und dann auch gerne mit diesem Schatten, ne? Also das ist ja wieder so, dass, wo man dann sagt, okay, guckt euch mal das Cover an, ne? Da ist dieser Typ mit dem Fußball drauf und man sieht schon auch dieses katakombenähnliche Gebilde und dann sieht man aber den Schatten, den man ja dann auch relativ gut als Anubis identifizieren kann, wo man denkt, da muss doch irgendwas dahinter stecken, das kann doch nicht nur mit Fußball zu tun haben.
Gut, dass du das sagst. Das ist nämlich sehr spannend, weil das Cover, was ich, wenn ich zum Beispiel Spotify oder so anmache und auch das Cover auf den Kassetten und den CDs, ist etwas anders als das, was ich als Buch habe. Also der, also das ist eigentlich das Gleiche, aber bei mir auf dem Buch, in der Ausgabe, die ich habe, ist das Cover ein bisschen vergrößert und deshalb sieht man zwar links einen angerissenen Schatten, aber man kann keine Form erkennen. Und bei dem anderen kann man ja erkennen, dass das irgendwas, also wenn man Anubis kennt, ne, diesen Schakalgott mit der langen Hundeschnauze und den spitzen langen Ohren, dann erkennt man das auch wieder, wenn man drauf achtet. Das kann man aber hier auf meinem, Mama, ich versuche das jetzt mal in die Kamera zu halten. Nee, das kannst du, glaube ich, nicht erkennen.
Nee, also das ist noch verschwommen da an der Seite, vielleicht ein bisschen in der Mitte. Aber ja, ich, oh ja.
Siehst du? Krass,
bei meinem ist es ganz anders.
Zeig mal deins.
Bei mir sieht man das ganz deutlich.
Deins sieht aus wie das, was ich von der CD kenne. Und da, also da ist der Ausschnitt etwas größer und wie auch immer.
Aber ich hätte es trotzdem nicht genommen, weil ein Fußball drauf ist. Ich hätte das genauso abgeschreckt. Ne? Aber es ist auch, ja, am Ende, wenn man aber dann den Fall gelesen hat und weiß, worum es geht, macht der Titel doch wieder ein bisschen, ein kleines bisschen Sinn vielleicht. Kommen wir später nochmal drauf.
Genau. Ja, dann lass uns doch vielleicht was zur Folge allgemein sagen. Also nachdem wir ja vorher die Folge 11 hatten.
Oh ja, haben wir jetzt Folge 138 Buchreihenfolge von 2008, ja. Ja, habe ich aber auch gleich überlegt, ne, gerade weil wir uns ja immer fragen, wie kommt das überhaupt zu den Themen und warum Fußball, und wir erinnern uns, 2008 war EM, wenn ich es mir jetzt hoffentlich mal richtig aufgeschrieben habe, gell, keine WM, es war EM, und da ist natürlich, eigentlich liegt es dann nahe, dass da irgendwie das Thema Fußball natürlich in Deutschland da da ist und dass da irgendwo was gebraucht wird, wahrscheinlich in dem Bereich, ne.
Genau.
Und so die Vermutung, ne?
Genau. Und als Hörspiel ist es die Folge 141. Und es ist auch von der Länge her, das erschien dann 2010 und hat eine Länge von knapp einer Stunde, also 59 Minuten und ein paar kaputte.
Mhm. Wir sehen schon, 2010 war dann WM, ne? Also das Hörspiel ist tatsächlich auch wieder zu einer großen Fußballwettstreit rausgekommen.
Ja. Und das ist nicht nur eine Theorie, sondern das können wir nachher auch nochmal untermauern. Diese Theorie, das kann ich hier schon mal kurz anteasern. Ja, und die Folge, die wir heute besprechen, also die Fußballfalle, kann ich auch noch sagen, dass die bei den Hörspielen zwischen Stadt der Vampire liegt und Tödliches Eis. Die sind alle 2010 erschienen und dazwischen war auch noch der Dreitag.
Ach krass. Also Tödliches Eis sagt mir jetzt nichts. Also ich habe die bestimmt, ich habe die ja einmal sowieso alle einmal gehört, ne? Und einige habe ich halt tausendmal gehört. Und an die kann ich mich nicht erinnern. Stadt der Vampire wohl schon.
Die ist gut. Also Stadt der Vampire mag ich. Tödliches Eis, oder? Ja, Tödliches Eis geht so. Aber da sind sie mit Hundeschlitten irgendwo da oben.
Wo ach, die, ist das nicht Kari Erloffs erster Fall? Doch, den habe ich schon öfter gehört.
Könnte doch sein, ja.
Doch, das muss der sein. Ich nehme alles zurück, Entschuldigung.
Ja, ja, aber kann man noch mal reinhören. Hat auch so viel lustige, ich glaube, hat viele lustige Momente. Ich glaube, da ist das Buch wahrscheinlich auch ganz, ganz lustig. Aber das nur am Rande.
Ja, genau, wer hat's geschrieben? Das können wir vielleicht noch sagen. Wer hat's erfunden, die Fußballfalle? Marco Sonnleitner, auch heute noch aktiver 3-Fragezeichen-Autor.
Und sehr emsiger Autor, der schreibt ja, warte mal, ich habe da Zahlen, ich weiß, vielleicht hast du auch Zahlen, aber 7 Kurzgeschichten für die 3-Fragezeichen, 35 Romane, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, aber ja.
Ich habe, glaube ich, ja, was habe ich mir so aufgeschrieben? Ich hatte irgendwas bei 50 schon gezählt, aber ich glaube, da waren alle kleine Sachen noch mit dabei, jetzt nicht die Hauptfälle, gell? Ja, da habe ich die volle Zahl.
Ja, also der schreibt sehr viele und sein erster Fall war das gefährliche Quiz, Folge 109 bei den Hörspielen. Und das ganz Neue, was jetzt, ich weiß nicht genau, wann es rauskommt, das weißt du immer, der Knochenmann, der ist auch von ihm.
Das stimmt, genau. Das müsste jetzt auch das nächste Hörspiel sein. Es kam ja jetzt Wald der Gefahren raus, letzten Freitag. Und dann müsste das, glaube ich, wenn ich jetzt mich nicht irre, das nächste sein.
Da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil das ist so ein Titel, der spricht mich ja an.
Und ich habe das jetzt so gemacht, ich hatte jetzt bis zu Wald der Gefahren, hatte ich die aktuellen gelesen, also die jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr rausgekommen sind. Aber jetzt habe ich mir gesagt, ich möchte jetzt erst die Hörspiele hören und dann die Bücher lesen.
Ah.
Weil ich auch nämlich manchmal festgestellt habe, dass ich dann oft enttäuscht bin vom Hörspiel.
Ich glaube
nicht
auch,
oft, weil dann, aber manchmal.
Ja, man hat dann Sachen im Kopf. Das ist ja oft, das geht mir ja nicht nur bei den Büchern so, sondern generell, wenn ich Bücher sehe, lese und dann ist es meistens so die Umwandlung in Film, dass ich so denke, was haben die denn daraus für einen Dreck gemacht? Ja. Das ist doch super im Film, warum im Buch, warum nehmt ihr nicht einfach das aus dem Buch? Aber natürlich muss es Kürzungen geben, das ist halt ein anderes Medium.
Ja, genau. Und deswegen sage ich mir dann lieber andersrum, dann lieber erst das Hörspiel gesehen und dann das Buch dazu sich rangeholt, um dann eben so die ganzen Fragen, Lücken zu schließen. Ne? Also deswegen weiß ich vom Knochenmann noch gar nichts. Da werde ich mir erst das Hörspiel anhören und dann danach das Buch.
Da sind wir sehr gespannt. Aber ansonsten hat Marco Sonnleitner oft Titel gehabt, wo das Wort Fußball drin vorkam.
Ja, ist mir auch aufgefallen, ne? Sehr, sehr oft. Also da gab es immer irgendwo diesen Fußballbezug und dann wäre doch mal spannend, warum das so ist.
Ja, also Fußballfieber, Fußballphantom, der Fußballteufel, gestohlene Sieg geht es ja auch um Fußball, zwar um Frauen- oder Mädchenfußball, aber auch um Fußball. Die sind alle von ihm.
Ja, also doch schon eine ziemlich hohe Fußballanzahl.
Genau. Jo, dann.
Genau,
würde ich sagen.
Würde ich mal sagen. Gehen wir rein, oder?
Gehen wir rein, ne? Würde ich auch sagen. Ach so, und Lehrer ist der im echten Leben. Also der ist Autor, aber der hat auch noch einen anderen Beruf und da ist der Lehrer in einem Gymnasium in Süddeutschland.
Ganz genau. Wäre ja auch mal spannend, ob da es auch Zusammenhänge gibt, ne? Vielleicht.
Vielleicht. Und am Ende der Folge erwartet euch noch was wir euch jetzt noch nicht erzählen. Dranbleiben lohnt sich.
Jetzt müsstet ihr bis zum Ende hören, aber es darf nicht vorgeskippt werden.
Da wir ja nicht sagen, wo, findet es eh keiner. Es ist am sichersten, ihr hört das einfach alles weiter.
Damit ihr auch nichts verpasst. So, wir gehen rein ins erste Kapitel.
Okay, wir gehen rein.
Super reißerischen Titel Tortenschlacht hat.
Ja, aber geil, warte. Ich weiß, oh Gott, ich muss kurz meine Zettel sortieren. Ich habe hier einen Zettel mit Zitaten. Ich habe hier was Hörspiel.
Wir starten übrigens in eine Szene, die es nicht im Hörspiel gibt. Das darf ich schon mal verraten.
Und die ist, also die, da war ich ja sofort schockverliebt. Also das ist eine Folge, die fängt so schön an. Das ist super. Das liebe ich total. Ich habe den Überblick über meine Zettel verloren. Aber fang du doch einfach mal an.
Ja, ich kann doch ruhig schon mal anfangen.
Sehr gerne.
Wir erleben einen Justus, der im Pickup sitzt und irgendwo hinfährt, ja, und ihm rennt auf einmal ein Hund vors Auto, ja, und mit einer Vollbremsung weicht er aus, ja, und wir erfahren, dass er auch eine Torte transportiert, ja.
Eine Erdbeertorte.
Ja, also wir können uns alle schon mal ausmalen, wie wunderschön diese Torte aussieht und wie toll die wohl hätte schmecken können, wenn er sie nicht in seinem Schoß hätte gelandet wäre. Ja.
Und da muss ich ja direkt Marco Sonnleitner ein sehr großes Kompliment machen, weil die Szene ist so beschrieben, ich sehe das wie ein Film, wenn ich das lese. Ja. Also wie in Zeitlupe, dieser Wagen bremst und diese Torte einmal durch den Innenraum von dem Pickup kreiselt und dann in Justus Schoß landet.
Ja, wie schön das auch beschrieben ist, wie er dann so merkt, wie es so langsam feucht wird. So. Und er merkt so einfach, jetzt ist, ja, und ich denke mal, uns ist es allen schon mal irgendwann so gegangen, dass man mal was auf die Hose gekriegt hat und was das für ein unangenehmes Gefühl ist. Vor allem, wenn man gerade noch wohin will, wenn man eigentlich weiß, man ist gerade noch auf dem Weg irgendwo hin. Er ist nämlich ja nicht auf dem Weg zum Schrottplatz, wo er sich gleich umziehen kann oder irgendwas, sondern er ist ja auf dem Weg zu Onkel Titus, um ihm bei seinen Auktions Schätzen zu helfen, die er da geschossen hat.
Und dummerweise war die Torte ja auch nicht für Justus alleine gedacht. Der musste die ja für Tante Mathilda mitbringen zum Kaffeeklatsch. Also alles nicht so wirklich gute Voraussetzungen. Aber dem Hund geht's gut.
Ja, also Gott sei Dank. Ja, also das hat sich dann doch gelohnt, dass er diesen Schlenker gemacht hat, trotz Tortenverlust. Ja.
Es hat ein Leben gerettet.
Absolut, ja. Und das ist nämlich auch der Grund, warum er dann so abgehetzt, der dann auch da ankommt. Ne? Und das ist so die erste Frage, die ich mir ja schon gestellt habe, weil wir in das Hörspiel reingehen und er kommt dann so, endlich bin ich da. Und wir wissen gar nicht, wo war er vorher? Warum ist er so abgehetzt? Was ist los?
Aber auf die Idee wäre ich halt auch nicht gekommen. Im Hörspiel nehme ich das so hin. Weiß ich nicht, ja. Vielleicht war Stau oder keine Ahnung, er hat keinen Parkplatz gekriegt oder so. Also das war jetzt nicht eine Frage, die mich unbedingt so umgetrieben hat. Ah, da fällt mir gerade ein, wir wollten doch noch, bevor wir einsteigen, unsere Fragen ans Hörspiel stellen. Wo wir gerade bei... Moment, wenn ich jetzt den... du kannst ja schon mal gucken,
Das hätte gut gepasst, ja stimmt, genau. Weil es ist nämlich tatsächlich so, dass ich ja auch, bevor ich mir das Buch jetzt vorgenommen habe, das Hörspiel erstmal nochmal gehört habe. Und mir dann so einige, obwohl ich mir denke, wollen wir das jetzt alles sagen, weil dann greifen wir so Handlung vorweg, aber oder machen wir das in dem Moment? Also
ich würde gerne eine Frage, weil also die hat, also es
also wir jetzt schon komplett durch die Handlung gehen.
Na gut, also dann sage ich zwei Fragen, die ich habe. Einmal, warum kennt sich Peter so gut mit französischen Zigarettenmarken aus? Das hat mich sehr umgetrieben in dem Hörspiel. Und das ist was, was mir in diesem Hörspiel extrem aufgefallen ist. Das ist aber mehr so ein Ding von mir. Und das kommt in manchen anderen Hörspielen auch vor. Und zwar das Wort Bitte. Was ja so ein einfaches, natürliches, nicht ungewöhnliches Wort ist. Aber manchmal wird es in den Hörspielen so ganz so... Bitte? Und das taucht, das hat so ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen und klingt immer so exponiert. Und das fällt mir immer wieder auf, seitdem ich es, glaube ich, einmal irgendwie mitgekriegt habe. Und es kommt in diesem Hörspiel, ich habe es gezählt, 4-mal vor, von dem ich weiß, dass es da vorkommt. Ich habe mir sogar die Sekunden aufgeschrieben.
Und ist es immer der gleiche, der das sagt? Weil ich habe da immer nur Justus im Ohr.
Ich habe
bei dieser Intonation. Also man hört das dann, wenn dann, oft von Justus, oder?
Das stimmt. Also das würde ich jetzt, ich kann es nicht beweisen, aber wenn ich mich zurückerinnere, wenn es kommt, kommt es sehr, sehr oft von Justus. In diesem Fall ist es aber so, dass das erste von Bob kommt, die Nummer 2 und 3 von Justus und Nummer 4 von Peter. Also vielleicht können wir ja, vielleicht gibt uns ja das Buch Aufschluss über dieses Bitte-Mysterium, was mich schon seit langer Zeit umtreibt. Und das ist sowas, das stört mich manchmal, wenn dieses Bitte, weil das so extrem übertrieben ist. So. Aber wer weiß, vielleicht können wir es ja lösen. Ich bin gespannt. So viel zu fragen.
Ja, auf jeden Fall.
Vorneweg. So, jetzt springen wir sofort ganz nahtlos wieder in die Handlung.
Auf geht's.
Okay.
Ja, Justus kommt bei Onkel Titus an, ne, am Auktionshaus. Settler und Price und soll ihm da beim Transportieren, beim Abtransportieren helfen, beim Aufladen seiner ganzen Gegenstände.
Genau, ne? Aber nicht nur, dass die Torte halt sich ihm in den Weg gestellt hat. Es ist ja auch jede Menge Stau da. Das Fernsehen ist da ist ein riesen Massenauflauf und es gibt pink-goldene Wimpel und Fahnen und so. Und scheinbar die Vereinsfarben der LA Golden Warriors, also einer Fußballmannschaft.
Genau, und dann hören wir, wie dann ein Mitarbeiter noch mal rausgerannt kommt und noch jemanden dann sagt, dass sich gerade ein gewisser Seaman sich hier eine riesen Auktionsschlacht mit jemandem bietet über ein völlig wertloses Gemälde. Und Justus hat auch dann gleich auf dem Schirm, dass der Seaman ja ein Fußballnationalspieler ist.
Nee, im Hörspiel ja, im Buch nicht. Da kennt er ihn nämlich nicht. Justus weiß nämlich nicht, da hat er ein kurzes Gespräch mit einem Taxifahrer und dann sagt der schon mal was von, scheinbar ist hier Seaman und Justus so, who the fuck ist, so.
Ich habe mir das nämlich aufgeschrieben, also vom Hörspiel. Meine Frage war nämlich, im Hörspiel, Justus weiß, wer Seaman ist, im Hörspiel und später, wenn sie sich in der Zentrale treffen, sagt er auf einmal, den kenne ich gar nicht.
Ach, guck mal,
da habe ich mir nämlich aufgeschrieben, warum das so ist. Und du hast vollkommen recht, ich habe das jetzt ein bisschen falsch gesagt. Aber im Buch weiß er es tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht. Ne? Also er sagt dann wirklich, den Namen habe ich noch nie gehört, ne? Und hat da keine Ahnung.
Ah, guck mal, das war mir gar nicht aufgefallen. Aber schön, dann haben wir ja schon wieder so einen kleinen, manchmal findet man
genau, aber das habe ich mir nämlich gefragt. Hörspiel. Ich habe dann gesagt, warum sagt Justus jetzt am Anfang bei der Auktion, ja, klar, das ist ein Nationalspieler, ne? Da habe ich mir auch schon gefragt, woher weiß Justus das? Der interessiert sich jetzt auch nicht so für.
Ja, aber der weiß ja alles.
Solche Sachen, aber der... Ja.
Da frage ich mich eher, warum er den nicht kennt, weil das ist scheinbar schon, Fußball ist zwar in Amerika nicht ganz so populär wie bei uns, aber man kann ja Seaman schon mit Manuel Neuer vergleichen und auch Menschen bei uns, die keine Ahnung von Fußball haben, wissen.
Er kennt den trotzdem,
also, ne, so, also der, weil der ist ja auch der ist ja auch der Kapitän der Nationalmannschaft und die ist ja fürs ganze Land. Also so, da hätte ich Justus schon, deshalb war ich jetzt im Buch eher überrascht, dass er sagt, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Ich meine, der kennt ja sonst auch irgendwie jeden.
So. Das stimmt. Aber das finden sie dann schon interessant, ne? Und auch selbst Onkel Titus ist da, glaube ich, auch ganz angefixt und sagt, lass uns doch mal reingehen und das doch mal angucken, was da drin los ist.
Genau, also eigentlich will der seinen ganzen Ramsch, den er ersteigert hat, jetzt einladen, aber dann gehen sie halt doch mal gucken. Und auch Onkel Titus kennt Simon nicht. Also Fußball ist in der Familie Jonas scheinbar nicht Point of Interest.
Nicht wichtig, ja.
Genau, wir kommen rein. Genau. Wir kommen rein in dieses ganze Spektakel. Und es gibt einen Bieterstreit zwischen diesem Simon und einem Menschen am Telefon.
Genau, und das ist auch schon ziemlich, da glaube ich auch, wenn die reinkommen, ist es schon bei ziemlich hohen Beträgen, ne? Und dann geht das wirklich, finde ich, auch sehr, sehr schnell sehr hoch, ne? Also es ist wieder so typisch, ne? Also es gehen schon wirklich wieder diese Beträge immer nicht in kleinen Stücken, sondern es geht echt ganz schnell in die zweistelligen Tausender-Bereiche. Ja.
Und was ich ganz schön finde, sowohl Jeffrey Seaman als auch seine Frau werden halt auch beschrieben, dass man halt schnell auch mal so einen Eindruck kriegt. Ne? Seaman mit massiver Siegelring am kleinen Finger, denke ich schon, brauner Haarschopf, schwarze Lederjacke und seine Frau blond, aufwendige Frisur, lila Hütchen, grell grüner Blouson. Gut, 2008,
das sind schon erstmal Typen, ne?
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr eindrücklich. Ja, und du sagst, es geht ziemlich weit rauf. Mhm. Und was ich da finde, und da muss ich mal ganz kurz den ersten Exkurs, aber weil das gerade an der Stelle so passt. Justus sagt ja wörtlich, das ist ein ausgesprochen scheußliches Bild, was da zu sehen ist. Also man sieht da so ein ägyptisches Totengericht irgendwie so. So, jetzt, ich habe Kunstgeschichte studiert, vielleicht sollte ich das an der Stelle einfach mal so, mal kurz so sagen. Also es ist, also der sieht es von Weitem. Gut, dass Justus jetzt der Kunstkenner generell ist, okay, geschenkt, ne? Aber wir sollten generell mal über Kunst reden und einfach ein Bild von Weitem als scheußlich abtun, ist halt so eine Sache. Das ist halt eine Wertung. Kunst bemisst sich nicht unbedingt nach dem, ob man das schön findet oder nicht, sondern das hat damit was zu tun, es hat viele Komponenten und wenn die Nachfrage da ist nach so einem Bild, dann steigt auch der Preis. Und dann hat das nicht unbedingt was mit Kunstfertigkeit zu tun und also es gibt, ja, also Bekanntheit ist zum Beispiel auch ein Maßstab. Also das ist, da bin ich sehr feinfühlig geworden. So. Und auch hier, also Justus sagt, das ist ein Airbrush-Bild. Und wie er das sagt, klingt es sehr, sehr abwertend, sehr, sehr billig.
Sehr abwertend, ja.
Sehr billig auch. Und wenn wir uns jetzt einfach mal im Vergleich, und das ist vielleicht eine Figur, die viele von uns kennen, wenn wir uns Banksy angucken, einer der bekanntesten Street-Art-Künstler, der macht zwar jetzt nicht so in dem Sinne Airbrush, aber das ist so eine Schablonengrafik, die der macht. Und der hängt überall auf der ganzen Welt. Die Sachen sind richtig teuer. Sein Ballon Girl, das wurde 2002, hat er das im Osten von London an eine Hausfassade gesprüht, brachte bei einer Versteigerung 560.000 Euro. Und bei einer berühmten Auktion, dann gibt es ein anderes Bild, das heißt Girl with Balloon, da ist das für 1 Million Pfund versteigert worden. So.
1 Million!
Oh, 1 Million, genau, da ist es wieder unser Tourette. Und das ist zum Beispiel, vielleicht habt ihr das gehört, vor ein paar Jahren, da war das nämlich so, der hat dieses Bild, es wurde versteigert und in dem Moment, als der Käufer den Zuschlag bekam, setzte sich das Bild in dem Rahmen in Bewegung und in dem Rahmen war ein Schredder integriert und dieses Bild wurde vor den Versteigerungsgästen und Teilnehmern halb zerstört, bis die irgendwo einen Stecker gefunden haben. So, und mittlerweile ist dieses Bild noch wertvoller, weil es ist halt auch was damit passiert. Also so
passiert, ja.
Ja, ich glaube sogar, Moment, was hatte ich mir ja aufgeschrieben? Im Februar 2020 wurde es dann für über 21 Millionen Euro versteigert. Also, und auch das sind Dinge, das wird halt draufgesprüht, ne, über so eine Schablone. Also, wenn man sich da jetzt über Kunst, ne, also da kann man jetzt auch nicht sagen, das rein theoretisch gibt man dir die Schablone und eine Flasche, eine Sprühdose mit Farbe, könntest du das vielleicht auch so. Oder, ich meine, das ist auch vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff, Anfang der 2000er, ich glaube so 2004, 2005, wurden 3 Gemälde eines Schimpansen in London versteigert für 14.000 Pfund. So.
Ja.
Ne, das sind mehr als manche Leute für ein Renoir oder ein Warhol bezahlen. Also es kommt immer darauf an, wer findet was gut, was ist gerade in und ja. Und Airbrush, auch dazu sage ich noch kurz ein bisschen was. Also Airbrush, das sind Bilder, die mit einer, das kommt ja später im Buch auch und im Hörspiel auch, mit einer Pistole gesprüht werden. Da sind flüssige Farben drin, da sind feine Pigmente drin und die werden dann halt durch diese Düse gesprüht. Das sind oft Acrylfarben, Aquarellfarben, Textilfarben, verdünnte Ölfarbe gibt es auch. Und es war erst so, diese Kunst war auch lange nicht akzeptiert von der Kunst, von der Kunstwelt. Kunstliebhaber und Museen haben das lange abgewiesen und gesagt, es sei nicht mit künstlerischen Mitteln gemalt worden. Also anders als die alten Meister, die mit Pinsel und Farbe und Leinwand gearbeitet haben. Aber dann hat sich diese Art immer mehr durchgesetzt, weil auch das Bauhaus oder die Pop-Art davon Gebrauch gemacht haben. Und 1960 wurde es dann auch als eigene Kunstform gewertschätzt. Und so ähnlich wie der Fotorealismus oder der Hyperrealismus und genau richtig anerkannt als die Richtung war es dann 1970. Und bekannte deutsche oder auch aus der Schweiz kommende Künstler sind Rubernik zum Beispiel oder H.R. Giger, den kennen auch viele von uns vielleicht. Der hat zum Beispiel das Monster aus Alien designt. Und oder Paul Wunderlich, der kommt, glaube ich, auch aus der Schweiz. Also man kann nicht mehr sagen, alles, was Airbrush ist, ist so wie, weiß ich nicht, ein Kind malt mit Wachsmalern und deshalb ist es jetzt mal irgendwie Schund. Und da wollte ich einfach mal kurz in die Bresche springen, dass man nicht einfach sagen, ja, man kann sagen, das finde ich persönlich hässlich, aber das sagt nichts über den Wert eines Bildes oder eines Kunstwerks aus.
Aber das ist ja so dieser O-Ton, ne? Also davon sprechen ja alle, ne? Erst so dieses ja ein völlig wertloses Bild wird hier für horrende Summen versteigert und dann kommt noch Justus-Wertung da rein, ne? Dass das scheußlich ist, ne? Das ist schon hart, ne? Also da wird erstmal auch ein Bild gezeichnet, ja.
Also in meiner Vorstellung sieht es wirklich so aus, als wäre es so mit Krackelstrichen irgendwie von einem Wachsmaler irgendwie so dahin geworfen.
Ja, genau. Ne, man stellt sich jetzt nicht so dieses sonst so ägyptische Bilder vor, die so ganz mit viel Details oder sowas da hingebracht wurden. Ne?
Ja, es hilft natürlich für den Plot, dass wir wissen, das ist irgendwie, das scheint dilettantisch zu sein, das ist irgendwie hässlich und scheußlich und ist keine $400 wert. Das ist für die Geschichte wichtig. Aber ich fand, an der Stelle hat mein Kunstsachverstand und wenn ich es nur, ich brauche so im wahren Leben nicht mehr, außer ich lese 3 Fragezeichenbücher. Da habe ich nachher auch noch so ein paar Anmerkungen. Also ich kann euch mit meinem Sachverstand nachher vielleicht noch ein bisschen langweilen.
Nein, das ist doch schön, das ist, so einen Einblick zu kriegen, damit muss man sich auch erstmal beschäftigen. Das ist doch schön, wenn man dann noch mal eine Fachfrau an der Hand hat, ja.
Ja, und generell ist es halt mit moderner Kunst halt schon schwierig, weil da kann man halt nicht mit den Maßstäben wie halt wirklich bei mittelalterlicher oder Renaissance- oder Barockkunst rangehen, wo es ein Handwerk war, was ganz, ganz lange gelehrt und gelernt wurde. Und moderne Kunst hat halt sehr viel auch mit Interpretation zu tun und so weiter. So,
ja, auch mit Gefallen, so, wie es einem halt auch gefällt. Ne? Also, es gibt ja auch so Bilder, es ist dann vollkommen egal, was das jetzt für eine Malart ist, ne? Oder wie das hergestellt wurde. Ne? Entweder das gefällt oder es gefällt nicht. Ne? Und dann, ne? Wie du schon gesagt hast, wenn das jetzt mehreren gefällt, dann steigt das natürlich dann auch in seinem Wert. Ne? Oder wie bekannt ist der? Genau. Das ist ja dann auch alles sehr subjektiv, ne?
Genau, lebt der noch? Solche Sachen sind ja auch immer wichtig, so, ne? Wie viel gibt es da noch davon und so? Und letztendlich muss es ja auch keiner kaufen für horrende Summen.
Genau,
das liegt ja immer an dem,
der das macht. Und die wollen freiwillig gern so viel Geld ausgeben. Und als sie wirklich bei den $20.000 sind und dann auch noch wichtig, dass der Auktionator ja die Gebote abgibt für denjenigen am Telefon. Also wir wissen ja gar nicht, wer jetzt eigentlich gegen Seaman da bietet. Ja, und dann bricht die Verbindung ab und dann stehen wir bei $20.000 und erleben jetzt Seaman. Der wird ja jetzt auch erstmal eingeführt als Typ, der natürlich sich gleich da echauffiert und sagt, ich habe jetzt hier mein Gebot abgegeben und dann ist die Verbindung weg. Ich möchte jetzt hier, dass der Hammer fällt.
Und der fällt auch, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei Versteigerungen so ist, aber es klingt schon logisch, wenn der andere nicht mehr mitbieten kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es halt vertan. Genau. Also dann ist dann kriegt halt das letzte Gebot und das war von Seaman, dann kriegt der halt den Zuschlag. Und sowas wie, dass sowas am Telefon stattfindet, ist durchaus gang und gäbe und manchmal oder häufig bleiben Bieter auch anonym. Das können sie auch. Nur das Auktionshaus weiß dann in der Regel, wer dahinter steckt. Die wollen ja auch an ihr Geld. So.
Genau, ne? Und dann bekommt er seinen Zuschlag und soll dann auch das Bild gleich bekommen. Und der Justus beobachtet dann quasi den Auktionator, als er dann mit dem Gehilfen das Bild überreichen will, dass der sich irgendwie, dass er sehr verdutzt auf seine Hände schaut und sich die an der Hose abwischt. Fragen wir uns ja, natürlich, warum ist diese Szene so wichtig? Ne? Also das ist so der erste Hinweis. Ne? Da wird schon was gepflanzt.
Genau, und diese Szene, also diese ganze Versteigerungsszene, ist ja im Hörspiel eigentlich 1:1 auch übernommen worden. Die ist auch sehr lebhaft, finde ich. Und auch da merken wir, aha, es geht schon wieder um Versteigerung. Kommt uns bekannt vor, ne? Im 3-Fragezeichen-Universum ist nicht die erste Versteigerung, bei der wir sind. Und meistens ist es da ja immer spannend, weil es in der Regel, also wenn ich jetzt an den sprechenden Totenkopf denke oder an die, wie heißt das mit dem Spieler?
Wo es Spur um des Spielers. Spur des Spielers, ja.
Meistens sind es immer Sachen, die vermeintlich gar nicht so wertvoll scheinen und plötzlich für eine Menge Kohle oder mit großem Interesse plötzlich da den Besitzer wechseln. So.
Genau.
Ja, also ein bekanntes Sujet.
So ist
es. Okay.
Genau, und dann, so werden wir erstmal aus diesem Kapitel entlassen. So. Und dann kommen wir in die nächste Szene und treffen Justus und Bob, die gerade schweißtriefend versuchen, einen Cadillac zu reparieren, ja, den Onkel Titus irgendwo auch aufgetrieben hat und sich da sehr drüber ärgern, dass sie das alleine machen müssen und dass Peter auf sich warten lässt.
Genau, und dann fragen sie sich, wo ist denn der? Und Bob macht abfällige Bemerkungen wegen der besitzergreifenden Kelly, also Peters Freundin, und warum der nicht da ist, das hat doch bestimmt wieder was mit ihr zu tun. Wenn ihr euch Sorgen macht, Kelly kommt, wird aber nur genannt, taucht nicht auf. Auch nicht im Buch, also nur namentlich.
Nur namentlich und nur in der Szene. Ne? Und der Peter kommt dann irgendwann auf seinem Rad angefahren und als wäre nichts gewesen, ist aber total aufgeregt und sagt also gar nicht, sorry, ich habe euch hier eigentlich hängen lassen. Ob sie wirklich verabredet waren, kommt auch nicht so ganz raus. Und er hat aber super Neuigkeiten, er hat nämlich den Traumjob schlechthin ergattert.
Genau.
Dank Emiliano und Craig Martin. Ne?
Ja, und die kennen wir ja noch aus Fußballfieber ist das, ja, meine ich. Ne?
Ganz genau. Da kam die
das
schon mal
doch
vor.
Das war doch dieser talentierte Jungfußballer. Also auch in der Folge geht es auch um Fußball. Ist aber auch spannend, finde ich eigentlich. Die ist ganz gut gemacht. Die kann man sich auch anhören. Ich glaube, die ist auch, ne, Marco Sonnleitner, sagte ich
klar.
Vorhin.
Ja, genau so ist es.
Ja, und auf jeden Fall darf er bei der Fußballnationalmannschaft der Amerikaner jetzt Mädchen für alles sein. Das ist schon, also wenn man sich das vergegenwärtigt, ja, das ist schon
was. Ne? Also,
stellt euch vor, ihr wärt bei der Fußballnationalmannschaft dabei. So, ich sag ja nur Manuel Neuer oder wer da sonst noch so rumläuft. Ja, und der versteht gar nicht, warum die anderen sich aufregen, weil sein Ding ist einfach besser gerade als dieser komische Cadillac, die sie da auseinandernehmen müssen.
Ganz genau.
Was wir in diesem Kapitel auf keinen Fall unterschlagen dürfen, wäre ja etwas, was es im Hörspiel nicht gibt. Und zwar, wir lernen Abigail kennen aus Ohio.
Tatsächlich, ganz genau.
Das ist nämlich eine Uraltfreundin von Tante Mathilda. Und die ist jetzt schon scheinbar seit Wochen bei den Jonas und hat sich da eingenistet und ist so ein bisschen esoterisch und redet mit ihrem toten Pudel. Und also so richtig Spaß macht's da gerade nicht so.
Als du den Namen gelesen hast, hast du da an Abigail Holligan gedacht?
Nein.
Ich schon.
Du?
Okay. Ja, sofort.
Jetzt wohnt
da
die Oma, aber die ist doch tot.
Ja, aber trotzdem, ich hatte einfach nur den Namen gelesen und das war mir so, und dann habe ich gedacht, ja, also einfach diesen Namen, und da hat gleich die Assoziation losgelegt. Und dann halt auch mit Stimmen, die sie hört von ihrem Pudel, sie redet mit ihrem Pudel. Stimmt. Also das war mein erster Gedanke gleich, sofort.
Wo wir bei Reminiszenzen sind, aber vielleicht, also ich glaube, wir sind da auch ein bisschen sensibel, ich kenne das auch, wenn Namen sich wiederholen, haben aber nichts miteinander zu tun, denke ich, ach komm, es gibt so viele Vornamen, man hätte auch einen anderen nehmen können.
Und es ist halt nicht der einzige Vorname, der auftaucht, den es schon gibt.
Genau.
Was sogar meinen Kindern aufgefallen ist, aber das komme ich später dazu.
Da kommen wir gleich nochmal zu, genau. Aber merkt euch Abigail, Ich finde ja, obwohl Abigail in der ganzen Folge nicht, ich glaube, sprechend taucht die nie auf, aber wir begegnen ihr noch öfter und es wird immer schöner mit ihr. Genau. Ach ja, und Justus muss auch noch erklären, weil Bob nachfragt, so wie das Tortendrama denn ausgegangen ist.
Stimmt, ja.
Ja, weil die hatten halt nichts zum Kaffee trinken, ne? Dann, und es war halt Tante Mathilda unglaublich peinlich. Und er musste sich dann vor den Damen entschuldigen und dann musste er den Keller aufräumen.
Strafe muss sein, ne? Wer die Torte schrottet.
Ja. Aber es hat mir auch gut gefallen. Also,
ja, das irgendwie ist ja nicht schön. Das ist so, so eine kleine Story, ne, die dann so gar nicht, die man, wenn man nur das Hörspiel kennt, geht es ja total verloren. Ne? So kleine, kleine, niedliche Einstreuungen, ja. Und ja, das war, fand ich irgendwie auch sehr, sehr cool. Dann habe ich mich auch gefragt, was kommt da noch? Weil das ist ja nicht ohne Grund, ne? Also, wenn das immer mal so einfließt, ja.
Und da merkt man auch halt den Unterschied schon. Also, das Buch hat halt viel mehr Zeit. Und im Hörspiel, da gefällt mir die Szene auch ganz gut. Da ist ja sehr viel verdichtet und vieles, was im Buch noch kommt, ist da einfach zusammengepackt worden, weil im Hörspiel kommt Peter ja direkt schon mit dem Fall um die Ecke. Das entwickelt sich im Buch.
Das stimmt.
Finde ich,
genau.
Find ich im Buch, finde ich im Hörspiel ich gut gelöst, weil das so einen Drive hat und er sagt, also egal, was ihr hier erzählt, hier, meins ist auf jeden Fall besser und ich habe sogar zwei Sachen auf einmal. Also das fand ich sehr, sehr dynamisch und schön auch im Hörspiel.
Ja, absolut. Das hat da sehr Sinn gemacht, genau. Und da erzählt dann auch der Peter ja von dem Seaman, ne? Und wo er dann aber erklärt, wer das ist, damit der Justus dann auch im Bilde ist. Ne? Also im Buch hat er das dann durch Peter auch dann nochmal erfahren, ne?
Genau. Und auch Bob kennt Seaman nicht. Also irgendwie muss dieser Mann sehr unterm Radar fliegen. Also vielleicht sollten wir an der Stelle kurz über die Bedeutung von Fußball in Amerika reden, um das einfach so ins Gleichgewicht zu setzen. Ich habe ja eben Seaman mit Manuel Neuer verglichen. Vielleicht darf man das aber auch so gar nicht machen, weil Fußball in Deutschland einfach oder in vielen anderen Ländern in Europa, aber auch in Südamerika einen extrem hohen Stellenwert und Bekanntheitsgrad hat. Das ist in den Staaten anders. Und da gibt es halt andere Sportarten, die da beliebter sind, wie Baseball und Football. Und Fußball ist da in den letzten Jahren im, ich sag mal, im Kommen. Dafür hatte ich, da hatte ich auch ganz viel Infos. Hast du da auch Infos, Jenny?
Ja, Leute, da habe ich nicht so recherchiert, aber das ist mir auf jeden Fall auch ein Begriff. Also, dass das in den USA jetzt nicht so eine Rolle spielt, dass die da wirklich eher auf Football geeicht sind und Baseball natürlich, ne? Und dass da natürlich jetzt nicht jeder weiß, aber ich denke jetzt auch in Deutschland, also auch wenn Fußball jetzt so unsere Landessportart ist, gibt es ja auch genug Menschen, die mit Fußball gar nichts am Hut haben und vielleicht, ich möchte jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber auch Manuel Neuer vielleicht nicht so kennt, ne? Also auch wenn der natürlich jetzt auch durch Werbesachen oder so dann nochmal präsenter ist, aber wer sich jetzt so gar nicht um Fußball bemüht, der kann jetzt auch nicht die, also ich muss auch ehrlich gestehen, ich kann jetzt auch nicht mehr aufzählen, wer alles in der Nationalmannschaft spielt gerade.
Nee, ich auch nicht, aber die, die sind ja schon sehr prominent, die tauchen in Werbung auf, die sind extrem gut bezahlt, also das sind schon Leute mit einem gewissen, also auch die, die in verschiedenen Vereinen in Deutschland spielen, sei es jetzt bei Bayern München oder beim BVB oder
ja, ne, also sonst die, die wirklich irgendwo richtig präsent sind und die dann eben auch noch in anderen Bereichen auftauchen, die kriegt man dann schon irgendwo auf dem Schirm, ne? Aber da wundert es wirklich, dass der Seaman eben nicht da so, ne, also von keinem irgendwie gekannt wurde, hat man jetzt schon wirklich mehrere, dass die das alle dann nicht so auf dem Schirm haben, aber da passt der Peter wieder mit seiner Sportaffinität, ne, dass der das natürlich da am besten kennt und alle dann informieren kann, passt ja dann wieder.
Genau, und es ist auch wohl ein regionales Phänomen. Seit einigen Jahren wird das halt auch in Amerika immer stärker. Also und auch gerade in den Bereichen in New Jersey, St. Louis und auch in Südkalifornien. Von daher, das ist schon so ein Hotspot für Fußball. Das liegt auch ein bisschen daran, dass viele Einwanderer, die da leben, für die ist Fußball eine total beliebte Sportart. Das kann man halt überall machen, auf der Straße und so. Und die Fußballbegeisterung kommt durch viele Immigrierte halt jetzt immer auch so in der Beliebtheit weiter nach oben. Und ich habe hier so viel gelesen, zum Beispiel auch, dass also in Amerika werden ja auch die Sportarten sehr gefördert. Man bekommt ja auch irgendwie Stipendien zum Beispiel und kann dann, wenn man gut Football spielen kann, wird man von irgendeiner Schule oder einer Uni genommen, weil man gut Football spielen kann. So. Und die müssen sich halt auch, und die müssen sich halt entscheiden irgendwann, für welche Sportart sie sich entscheiden. Und da ist Fußball halt oft nicht die erste Wahl, sondern was von den, von diesen anderen. Deshalb spielen sehr viele Jugendliche Fußball bis zu einem gewissen Alter, auch viele Mädchen. Und dann so ab 16 kippt das so ab. So, also es ist eigentlich mehr so eine Art Jugendsport in den Staaten. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum das nicht ganz so populär ist wie andere Dinge. Ah. Dazu jetzt, genau, da hatte ich dann noch mal was rausgesucht, genau. So in Sachen Recherche.
Genau, da war das jetzt im Hörspiel, dass der Justus auf einmal dann wieder nicht mehr wusste, wer Seaman ist, obwohl das dann beim Auktionshaus im Hörspiel schon wusste. Ne, da habe ich mich dann auch gefragt, merkwürdig. Aber das ist wahrscheinlich dann einfach nur beim...
Das ist ein Regiefehler wahrscheinlich, ja, hat einer nicht aufgepasst genau. Oder irgendwie, ich glaube, also weiß ich nicht, wenn man so Skripte schreibt, man denkt ja immer, also wir als Fans denken ja immer, das muss doch 5-mal gegengeprüft werden, das gibt's doch gar nicht. Aber ich meine, das ist ja so Alltagsgeschäft, wahrscheinlich schleichen sich einfach Fehler ein, genauso wie Zahlendreher und einer sagt einen Satz, der eigentlich aber bei wem anders stehen sollte und es fällt dann...
Ja, über einen ganz wichtigen Satz müssen wir ja auch noch reden. Das ist, ich sehe schon.
Mach dir ein Kreuzchen, ne? Genau.
Definitiv. Ja. Genau. Ja, genau. So, aber Peter sagt erstmal hier, ich bin jetzt Mädchen für alles und versucht die beiden auch so ein bisschen anzulocken und sagt, na, ich kann euch da bestimmt auch mal ein paar Freikarten besorgen. Und dann hat da Justus wie den Satz im Hörspiel, hat er auch den Satz im Buch, ja toll, Freikarten fürs Fußball. Das habe ich mir ja schon immer gewünscht. Ja. Wow.
Ja, aber ja, also ich kann Peter eigentlich verstehen. Ich habe zwar, wie gesagt, auch keine Leidenschaft für Fußball, aber das ist schon ein fettes Ding. So.
Auf jeden Fall. Cool. Also für Peter, der ja gerade so der sportaffine Supertyp ist, ist es natürlich der Hammer, ne, dass der da jetzt einfach bei der Nationalfußballmannschaft mit dabei sein kann. Ja, und da so hautnah beim Training mit dabei ist, ja, was wir ja gleich im nächsten Kapitel erleben.
Genau.
Dann haben wir nämlich da jetzt schön, eigentlich sind sogar die nächsten zwei Kapitel, möchte ich gleich schon mal vorgreifen, die es im Hörspiel nicht gibt. Und das ist so schön, da jetzt mitgenommen zu werden.
Genau, also ist auch verzichtbar, finde ich, im Hörspiel. Aber ich finde es im Buch total gut, weil wir dann wirklich mit Peter unterwegs sind, der jetzt nicht nur Mädchen für alles ist, der ist ja trotzdem auch Fan. Und diese Aufgeregtheit, die er so spürt, wenn er plötzlich seinen Idolen begegnet, das ist schon toll.
Wenn er dann anfängt, da mit den Trainern zu sprechen, ne, und da erstmal eingeführt wird, vorgestellt wird, ne, und da doch auch erstmal nicht ganz so weiß, was er sagen soll und sich aber dann doch auch gut behauptet, ne, und einfach sagt, ich bin jetzt da, gib mir was ich machen soll und ist da einfach ganz, ganz dabei, ne? Das ist schön, das mitzuerleben auf jeden Fall.
Genau, also er soll halt Bälle zurückspielen und ein bisschen beim Training unterstützen. Und dabei gibt's auch schon so ein bisschen Paparazzi-Alarm. Da sind dann irgendwelche Leute in den Büschen mit großen Objektiven. Die machen scheinbar irgendwelche komischen Fotos. Das kennen wir ja aus Deutschland auch. Und genau, er lernt den Trainer und den Co-Trainer kennen. Dann wissen wir das auch schon mal. Also, und den Manager. Patrick O'Brien, der auch immer wieder auftaucht, damit wir die Namen mal gehört haben. Und Ruby Carter ist der Trainer und Simon Perry ist der Co-Trainer. Und die sind auch alle total nett zu ihm.
Ja, die empfangen ihn gleich mit offenen Armen und er wird da gleich mitgenommen. Und dann macht er auch gleich mit beim Training und macht da auch eine gute Figur. Und wird da auch von den anderen sehr wohlwollend aufgenommen. Gell? Also das ist... eine schöne Sache.
Genau, und im nächsten Kapitel geht es dann auch mit der Mannschaft weiter. Ne? Da fahren sie nämlich die sollen einen Museumsbesuch machen, damit die Fußballer auch mal ein bisschen was anderes sehen. Und Peter darf mitfahren im Bus.
Ja, und das findet er total toll. Ne? Also da ist er schon total aufgeregt und dann geht er erstmal in den Bus rein und weiß nicht ganz, wo er sich hinsetzen soll. Alles ist schon besetzt. Und natürlich, wie es kommen soll, ist neben Seaman noch ein Platz frei. Und er sitzt jetzt neben dem Seaman, ja, also dem tollen Fußballspieler aus der Nationalmannschaft. Und es ist so niedlich. Ich fand diese Szene so schön, wie er im Bus neben ihm sitzt und total selig ist und dann auch da steht wirklich wortwörtlich, Seaman war sehr redselig, also er hat sehr viel erzählt und Peter wusste am Ende gar nicht mehr, was erzählt wurde, nur dass er sich mit Seaman unterhalten hat.
Ja.
Also der Inhalt war eigentlich gar nicht wichtig, sondern einfach nur, dass er mit ihm da sitzen konnte und sprechen konnte, ganz ehrfürchtig.
Peter, der Fanboy, das fand ich ganz so, fast so ein bisschen verliebt ist er, das hat mir echt gut gefallen, ja.
Das war echt süß. Genau, und dann kommt die da zu dem Museum und Peter soll da auch, das fand ich auch, hatte eine Pressemitteilung, hatten die vorbereitet, die sollte er dann noch verteilen und wurde ihm auch eingeführt, was sind da alles für Medienleute da. Da war er auch erstmal ziemlich überrascht, ne, dass da so ein Aufgebot war. Ne? Und dann sind erstmal alle auf die eingestürzt, auf die Fußballspieler und die sollten aber erstmal in Ruhe ihre Museumsführung machen. Obwohl einige Spieler das schon ziemlich geil fanden, dass sie da von den Paparazzi da befragt wurden. Ne? Also einige sind ja doch schon gerne mal stehen geblieben und haben sich doch dort die ein oder andere Frage stellen lassen. Ne?
Aber auf die muss scheinbar ein bisschen aufgepasst werden, damit die nicht irgendwie dummes Zeug reden. Kennen wir ja auch vielleicht hier so, weil manche, also naja. Ja. Und wir lernen eine nächste wichtige Figur kennen und zwar begegnen wir dem Museumsdirektor Brewster.
Ja, und dann hatte ich doch schon wieder meine nächste Assoziation. Ja, und da haben selbst die Kinder gesagt, Mama, ist das der Arnold Brewster aus,
Das Volk der Winde.
Mir gemerkt, Ja, das Volk der Winde, das war sein erster Auftritt, genau. Und dann haben wir uns aber vor kurzem erst das Nebel, der schreiende Nebel angehört, wo er dann nochmal vorkam. Genau, die erste Frage, die ich gestellt bekam. Und als ich das im Hörspiel das erste Mal gehört habe, habe ich wirklich überlegt, hatte der was mit dem Museum zu tun? Nee. Ja, und dann, der Name wird ja, glaube ich, dann erst viel später sein Vorname. Weiß gar nicht, ob der im Hörspiel überhaupt vorkommt, aber im Buch kommt er dann ganz spät, dass der Theodore Brewster heißt und damit natürlich überhaupt nichts zu tun hat. Aber die Assoziation war da.
Fand ich auch. Und ich weiß jetzt nicht, ob Brewster wie Miller oder, keine Ahnung, Smith ist. Aber habe ich auch ein bisschen kurz dran gedacht. Aber dann hört man ja sofort auch, also im Hörspiel hört man halt die Stimme, die ist halt ganz anders.
Ja.
Und er wird ja auch dann beschrieben mit elegant schwarzer Zweireiher, frische Blume am Revers und nach hinten gegelte Haare. Da werde ich ja immer sofort stutzig. Das klingt ja sofort immer so, ne? Mit gezwirbelter Schnurrbart. Lächeln wie mit Gel fixiert und salbungsvoller Singsang.
Ja, genau. Also das ist auch erstmal so eine Type, wie das beschrieben wird. Das kann man sich gleich sofort ein Bild machen. Ne? Also so ein aalglatter Typ, den man sich da vorstellt und irgendwie, ja, also weiß ich nicht, vom Fleck weg unsympathisch.
Genau. Und ja, und dann geht's halt los. Ne? Dann gucken die sich halt diese Ausstellung an. Und was machen diese dusseligen Spieler? Sie machen dann irgendwie, naja, sie machen sich halt ein bisschen lustig auch über ihn schon, über den Brewster, so hinter seinem Rücken. Ja, und dann wird es halt auch chaotisch, ne? Der eine will aufs Klo, der nächste will noch was trinken. Peter muss also die ganze Zeit jetzt irgendwie sich kümmern. Jetzt
muss er wirklich Mädchen für alles sein, ne? Und da aufpassen, wie ein Schießhund, ja, dass hier nichts irgendwas Komisches passiert.
Genau, und gleichzeitig führt Brewster sie halt durch diese Ausstellung. Auch nur sie, es sind sonst keine Besucher da. Und dann erzählt er ihnen halt alles Mögliche über das alte Ägypten und über Mumien. Und ja, und dann wird es auch ziemlich eklig. Und das stimmt übrigens. Brewster erklärt, während sie sich dann unter anderem so eine Mumie halt angucken, damit die Mumie richtig präpariert wird und mumifizieren kann, müssen ja die Organe entnommen werden und das Gehirn wird halt mit einem kleinen Haken durch die Nase rausgezogen. Ja. Weiß ich noch, ich hatte auch mal in meiner Teenagerzeit zwischendurch so ein Spezialthema, da habe ich mich sehr viel mit dem alten Ägypten beschäftigt und ja. Das haben die wirklich so
gemacht. Ich glaube, das ist jedem schon mal irgendwo begegnet, meine ich, zu hören, also zu wissen. Irgendwo hat man einem das schon mal begegnet. Einfach diese Vorstellung ist halt einfach nur ekelhaft grausig, aber so ist das eben. Und die gucken sich da diese Mumie an, ne? Und das ist ja von, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Nesperamon.
Ja, toll, ne? Der klingt gut.
Klingt super. Also es klingt so, als hätte es den wirklich gegeben. Ich habe nachgeguckt, ich habe nichts gefunden. Also nur drei Fragezeichen. Also den hat Herr Sonnenleitner, nehme ich an, erfunden.
Der hat auch das Museum erfunden. Also wenn ich das richtig sehe, gibt es also da in der Nähe von Los Angeles halt kein ägyptisches Museum. Das einzige ist, glaube ich, in der Nähe von San Jose. Da gibt es ein Museum. So. Was so ein bisschen
ägyptisch aussieht. Aber das ist richtig schön konstruiert. Ne? Also es klingt richtig toll. Und da geht's dann los, dass die tatsächlich dann anfangen. Nein, der Mr. Brewster sagt, och, das ist doch hier so eine coole Mumie. Wie wär's denn, wenn Sie sich mal hier daneben stellen, Mr. Seaman? Da können wir doch ein Foto mit Ihnen und der Mumie machen, ne? Und da geht das dann so langsam los. Ich glaube, der will auch gar nicht erst so richtig, ne? Und dann lässt er sich aber dann doch drauf ein. Die machen das Foto und die anderen Spieler fangen dann so langsam an, da ein bisschen mit der Mumie rumzugeigeln.
Ja, und es ist ja nicht, also wenn ich jetzt vor einiger Zeit die Geschichte gelesen hätte, auch mit dem Handyfoto, das ist ja schon, also so, ne, das macht man halt nicht mit Toten, denkt man. Aber wir hatten ja erst vor kurzem den Fall, ne, Gianni Infantino, und der ist FIFA-Präsident, hat ja auch Selfies gemacht bei der Aufbahrung vom toten Pelé. Das war dem auch mal egal. Also von daher, das ist gar nicht so weit weg aus unserer Realität, wie man so denkt. Aber insgesamt ist es ja schon eine seltsame Situation, weil dann setzen sie dem, also dann machen sie ihm so Hasenohren mit den Fingern und benehmen sich halt nicht richtig gut, die Fußball.
Und vor allen Dingen, das habe ich ja ganz vergessen, macht der Mr. Brewster das, nachdem er den nämlich allen von diesem Fluch erzählt hat, der wohl angeblich auf dieser Mumie liegt, dass wenn man da die Ruhe stört oder ne, dann ist dann die schrecklichsten Flüche übereinkommen, ne, und da kommt natürlich wieder so eine Stimmung auf, ne, und Peter darf dann auch wieder ängstlich sein und sich vor Flüchen fürchten, ne, also so wie man es kennt, ne, und genau.
Genau.
Und, was aber keinen juckt. Also es juckt eigentlich keinen von den Spielern außer Peter.
Genau, also Peter ist so ein bisschen, aber der ist da ja eh ein bisschen sensibler, was das ist, ja so ein bisschen sein Thema, genau. Und Brewster bittet Zeman richtig dann sogar extra zur Mumie, damit die anderen Fotos machen können und ja. Also Peter hat ein schlechtes Gefühl, so. Mhm.
Genau.
Ja, und dann kommt dieses Buch strotzt übrigens, und da war ich beim Lesen immer nah bei dir, strotzt vor sehr schöner Kapitelüberschriften.
Ja.
Und bei der dachte ich so, geiler Titel.
Ja, da habe ich erstmal auch gedacht, was kommt jetzt?
Ja,
ne? Also
dicke Engel leben gefährlich.
Ist erstmal eine Ansage.
Ist eine Ansage, und dann dachte ich, guck mal, das ist ja durchaus, also das hat was mit, weil du das letztens gesagt hast, du hast auch die Bücher teilweise immer schon mal so quer geguckt mit den Überschriften. Mhm. Da habe ich aber gesagt, das interessiert mich, weiß ich nicht. Ja, ist das spannend? Ja, da sind gute Titel dabei. Ja,
da will man einfach wissen, was da jetzt dahinter steckt. Ne? Also das ist jetzt so eins, wo ich jetzt sage, das hätte mich jetzt spannungsmäßig jetzt nicht abgeholt, ne? Weil ich jetzt denke, okay, da wird jetzt nichts Gefährliches passieren. Aber es ist auf jeden Fall erstmal, dass man sich fragt, was?
Ja.
Hä? Wir waren eben doch im Ägyptischen Museum, jetzt kommen auf einmal dicke Engel, was ist jetzt hier Phase?
Genau.
Und wir sind in der Zentrale und treffen sich Peter und Justus mit ja, genau. Nee, Peter kommt in die Zentrale. Mhm. Ne, die sind schon dort und der holt die ab, genau. Und die Justus ist aber gerade noch nicht fertig. Der ist noch gar nicht aufnahmefähig. Der liest irgendwie gerade in der Zeitung rum. Und da habe ich mir aufgeschrieben, sie frotzeln viel. Also
ja,
da geht's so auch richtig hin und her.
Ja,
ne?
Ja.
So dieser ganze Schlagabtausch. Ne, ach Justus, jetzt hast du da, was liest denn du da? Eine Zeitung. Ach, eine Zeitung ist das. Ne, also das geht irgendwie so ziemlich hin und her zwischen denen. Ne? Die sind da gerade so sehr neckisch irgendwie miteinander.
Ja, allerdings Justus ist auch wieder so typisch im Justus-Modus. So, er liest Zeitung und es ist total wichtig, was er da liest. Und alles andere muss jetzt erstmal warten. Er liest nämlich was über Diebstähle von barocken Meisterwerken aus Privatbesitz. So, das scheint sich gerade zu läppern. Und ich frage mich auch, puh, eine Menge Leute in Rocky Beach und Umgebung scheinen ja wohl irgendwie barocke Kunst zu sammeln. Aber jedem, was er so möchte.
Da wurden sie, die Barockgemälde Kenner und ne? Und dann bringt Justus, als er dann so über die Kunst redet und es wird viel Kunst gestohlen, einen Gedanken, den ich auch von Anfang an hatte, als ich gemerkt habe, es geht um Kunst. Das war eigentlich schon bei der Auktion, als ein Gemälde versteigert wurde und es ging um Kunst. Und es kommt nicht im Hörspiel, war der große Name, der uns allen einfällt, wenn es um Kunst und Kunstdiebstähle geht. Eugène. Und Justus bringt ihn im Buch tatsächlich. Ich habe im Hörspiel schon an Eugène gedacht und dachte, na, wird es denn da eine Verbindung geben? Und im Buch tatsächlich bringt sogar Justus selbst diese Idee aufs Tablett, ja.
Mir war es ein bisschen peinlich. Als das kam, dachte ich, oh, hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber ich hatte den nicht auf dem Zettel irgendwie, den Viktor.
Aber das tingelt bei mir immer sofort, wenn irgendwas mit Kunst ist. Ne? Ich dachte aber, naja, also entweder es kommt jetzt das Naheliegende und es geht wirklich um Eugène. Gut, jetzt habe ich das Hörspiel natürlich vorher gehört und wusste natürlich, es geht nicht um Eugène. Ne? Und da kommt ja auch dann gar nicht dieser Gedanke vor. Fand ich aber dann spannend, dass es tatsächlich im Buch war. Also dass man
ja
da ein Hörspiel drauf versichert, konnte man ja machen. Gell? Es war ja auch total, obwohl es ja dann nochmal, sage ich mal, noch einen Hinweis gibt, dass es immer noch hätte Eugène sein können. Ne?
Aber sitzt er nicht im Knast? Also ich,
genau,
ich frage mich
genau
nämlich.
Genau, das ist ja das. Richtig, aber das fragt sich ja Justus auch und das will er ja auch, sagt er ja auch, er will das auf jeden Fall noch rausbekommen, ob der nicht noch im Knast ist. Also er will noch recherchieren, ob der nicht noch im Gefängnis sitzt, das kommt aber dann gar nicht mehr vor. Also diese Information, dass er dann gesagt hat, ja hier, ich habe mit Inspektor Cotta telefoniert und der hat mir gesagt, nee, der sitzt noch ein, ne? Das kommt gar nicht. Aber die Gedanken macht er sich und will das nochmal nachforschen.
Du, da bist du ja Expertin. Weißt du, in welchem Fall davor Viktor Eugène das letzte Mal vorkam?
Ich hätte jetzt fast gesagt, das müssen sie mich wahrscheinlich schlagen, eher bei des Meisterdiebs. Ich weiß nicht, ob das danach oder davor kam, aber das war, glaube ich, für mich, oder Feuermond.
Feuermond auf jeden Fall.
Feuermond war ja 200, das war ja dann später.
Ah, ja.
War nicht, nee, nicht 200 Folge, was war denn Feuermond? Nee, 100, nee, auch nicht.
125?
Ah, das hätte ich
deshalb wissen. 150?
Ja, es war die 125 und dann war ja dann das Buch später, also ist er seit 125.
Im Knast. Vermeintlich,
im Knast.
Okay. Ja, gut.
Wenn er da im Knast gelandet ist, ist er verschwunden, das weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Genau, und dieser Titel des Kapitels ist auch der Titel des Artikels, den Justus gerade liest, ne? Dicke Engel leben gefährlich. Da wird dann auch gleich nochmal erklärt, ne? Dicke Engel kommen ja auf diesen Barockbildern, sind ja oft dicke kleine Kinder mit Flügeln. So.
Genau.
Die man Putten nennt, wie Justus erklärt.
Lehrauftrag, Bildungsauftrag.
Genau, check. Eine Putte, mehrere Putten. Kleine, dicke Engelchen. Genau.
Kleine, dicke Engel. Und die leben gefährlich, die wurden geklaut.
Von daher auch ein sehr guter,
Artikel.
Ein super Artikelüberschrift auch in der Zeitung. Also, ja.
Ja.
Genau.
Genau, so. Und dann ist es aber eigentlich so, dass Peter die beiden ja abholen will. Die wollen zum Training, die dürfen da mal wieder zugucken. Peter kann wieder ein bisschen helfen und so. Und kommt es jetzt, dass die beiden erfahren, dass sich nach dem Museumsbesuch doch einige merkwürdige Sachen ereignet haben. Ne? Zwei der Spieler haben eine Lebensmittelvergiftung und sie fragen gleich folgerichtig, ja, aber nur die beiden? Ja, ja, wir haben aber alle das Gleiche gegessen und das ist komisch, dass nur die beiden das haben. Und auch dann während des Trainings häufen sich dann noch mehr Dramen, ja, also oder zumindest einer, der verletzt sich ja noch in diesem Plattenweg, ne? Der wollen da gerade vom Training weg und der bricht sich ja sogar das Bein.
Das stimmt. Also von daher ist es eine Menge los im Team und ja, wie ein Fluch, sagt dann auch der Manager, ne, so, mehr so im
genau,
Spaß.
Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ne, das ist ja wie ein
Fluch. Aber genau. Was ich doch, um auch die lustigen Momente dieser ganzen Geschichte nicht zu unterschlagen, es ist sehr lustig, wenn die zum Training fahren, sagt ja Justus, ja, okay, er kommt ja mit aus anthropologischer und soziologischer Hinsicht. Ne? Er möchte spannend, solche Leute mal aus der Nähe zu sehen, denke ich ja nur wie im Zoo. Und dann bittet Peter auch Justus darum, nicht füttern. Peter hat nämlich irgendwie Angst, dass Justus ihn blamieren könnte, was passieren könnte. Weil der Leute ja gerne irgendwie wegen ihres Intellekts auch gern mal vorfühlt. So.
Ja.
Also ich finde die Warnung.
Nee, stimmt, das ist schön.
Das ist wirklich, das ist auch sprachlich sehr schön. Da habe ich sehr viel Spaß gehabt im Buch. Und also so, wie gesagt, es lohnt sich, die Bücher zu lesen. Ich kann nur deinem Satz weiterhin folgen.
Und da gibt es auch echt viele Momente, wo ich auch sage, wow, das ist eine krasse Sprache. Ne? Also so, da gibt es auch noch mal eine Szene, die wurde auch im Hörspiel dann auch so auch mit umgesetzt, also wirklich eins zu eins übernommen. Das ist mir sowieso auch dann oft aufgefallen, ne? Dass wirklich auch die Dialoge manchmal sehr buchnah waren und auch so diese Erzählertexte, ne? Da eingeflossen sind, ne, was immer echt schön ist. Ja, und es ist ja wie ein Fluch, ist ja ein schönes, ne, schöner Hinblick auf das, was ja eigentlich vorher im Museum passiert ist. Und Peter denkt auch sofort gleich an das Museum und an den Fluch, den Mr. Brewster da erzählt hat. Aber er lässt es erstmal nicht verlauten. Er will erstmal nicht hier derjenige sein, der hier irgendwas von Flüchen erzählt und hält sich erstmal bedeckt.
Genau, und dann kommt schon das nächste Kapitel, das heißt Chaos und da ist auch Chaos. Peter fährt ins Hotel, wo die Mannschaft untergebracht ist und soll dann noch bei irgendwas helfen. Und die Mannschaft muss jetzt umgebaut werden. Ja, es sind drei Leute ausgefallen. Man sucht jetzt Ersatzspieler. Gut, fange ich an zu rechnen, wie viel, ne? Da sind 20 Leute, 11 spielen nur. Aber gut, ich habe auch keine Ahnung von Fußballaufstellung. Ich würde ja sagen, es reicht.
Ja, und da kommst du aber immer wieder drauf an, ne? Da gibt's dann wieder die Top-Spieler, und wenn das jetzt auch welche waren, ne? Und dann musst du dann gucken, wie setzt du das ein und was haben die für eine Position
Libero,
gespielt?
Libero, Verteidiger,
und, oh
Stürmer.
Gott. Ja, also das, da gibt's schon einiges zu tun und Peter soll da ja ganz viel Arbeit machen, muss da Dossiers abschreiben und verteilen und E-Mails durcharbeiten und man findet dabei heraus, finde ich auch ziemlich spannend, dass Peter gar nicht so computeraffin ist, ne? Also er fragt ja, kannst du tippen? Ein bisschen. Wie ist das Adlerprinzip irgendwie? Ja.
Ich finde aber auch interessant, dass dieser Manager der Fußballnationalmannschaft keine Sekretärin hat. Also wenn wir mal ehrlich sind. Also da habe ich so gedacht, hallo Logik, Entschuldigung, aber dass da Peter so eine 14, 15-jährige Aushilfskraft jetzt irgendwie E-Mails löschen darf und
ja, und auch entscheiden muss, was ist jetzt wichtig, fragt er ja auch selbst, ne? Also wie soll ich jetzt entscheiden, was jetzt hier wichtig ist und was nicht, ne? Also eigentlich schon, ja.
Ja, mein Logikradar hat da schon mal ordentlich Alarm geschlagen. Aber gut, ich bin ja noch, ja.
Er muss ja da sein.
Ja, und Peter darf deshalb dann auch im Hotel schlafen, weil er ja bis in den Abend irgendwie zu tun hatte und ist total fertig. Und während er dann zu seinem Zimmer geht, kommen ihm im Flur zwei Wespen entgegen.
Hallo. Und er fragt sich aber gleich, wo kommen die her? Ne? Also es ist schon relativ wohl ungewöhnlich. Ne? Und dann bricht auch gleich auch schon die Hölle los. Ich glaube, dann geht es schon ab, dass da rumgeschrien wird und auf einmal rennen die. Nee, er schläft vorher, oder? Er wird aus dem Schlaf gerissen. Nein, er legt sich schon noch hin. Es geht in sein Zimmer, sieht die Wespen, wundert sich kurz, legt sich ins Zimmer, genau, und wird nachts auf einmal wach, weil da plötzlich die Hölle losbricht.
Ja. Na, ich meine, aber es ist ja nicht zu Unrecht die Hölle los, weil in einem Schrank, in einem Zimmer der Spieler ist halt ein Wespennest. Mhm. Und einer wird halt böse, böse gestochen. Also wenn ich den Schrank aufmache und da sitzt ein Wespennetz.
Da hätte ich auch geschrien, wenn die dann auf mich einstürmen, ja.
Zack, genau, dann wird wieder auch, einer weniger.
Ja, sie fallen um wie die Fliegen, Wespen. Ja.
Oder wie so bei Agatha Christie, es werden immer weniger und...
Der andere, genau, dann fehlt irgendwie einer, alle sind irgendwie auf und gucken und einer ist irgendwie nicht dabei, aber der hätte ja wach werden müssen, weil der wohnt ja nur das Zimmer drunter, das hätte er hören müssen. Sie gehen also runter, klopfen, keiner rührt sich, sie gehen rein. Und der steht irgendwie total, das finde ich ein bisschen gruselig, total apathisch irgendwo vorm Fenster und rührt sich nicht. Da habe ich auch gedacht, Blair Witch Project. Ja, also da laufen so ein bisschen so Horrorfilm-Geschichten ab, ja. Weil der, glaube ich, auch komplett im Dunkeln da steht, ne? Also die gehen dann halt auch hin und er ist erstmal total apathisch, nicht ansprechbar und sagt dann nur, die Mumie war da auf der Terrasse. Ja. Er hat die Mumie gesehen.
Nesperamon war persönlich da und
macht jetzt auch Hausbesuche,
Also den Spieler, den Joe, den können wir auch mal vergessen fürs Spiel, weil das erste Spiel in diesem Mehrländer-Turnier ist am nächsten Tag. Also von daher, geben dem O'Brien wirklich, wirklich Spieler flöten.
Da bleiben dann wirklich nicht mehr viele übrig. Und da geht's dann... Genau, kommen wir zum neuen Kapitel und dann heißt der wirklich ein neuer Auftrag für die drei Fragezeichen. Also jetzt gibt's den Auftrag, jetzt kommt der Fall.
Genau, endlich kommen wir mal, dass die wirklich einen Fall kriegen. Naja gut, also Peter ruft Justus und Bob an, sie sollen sofort zum Stadion kommen. Es gäbe ein Gespräch mit dem Manager, 15 Minuten vor Anpfiff. Da rotiert mein Logik-Alert wieder und ich denke mir, ey, also okay, das könnte jetzt auch noch bis nach dem Spiel warten. Aber gut, also um zu sagen, also es gibt auch kein Mehrländer-Turnier. Das hat sich Markus Sonnleitner wohl ausgedacht. Ich habe mal mit fußballerfahrenen Menschen in meiner Umgebung, die Bundesliga und sowas verfolgen, gesagt, Mehrländer-Turnier gibt es nicht. Aber es sind so eine Art Freundschafts. Spiele, die da stattfinden. Das ist eine Art Training. Also es ist jetzt nicht eine Weltmeisterschaft oder so. Ne? Mhm. Also von der, also es ist nicht von der Bedeutung so hoch, aber trotzdem finde ich, sind die drei Jungs ihm schon wichtig, dass man 15 Minuten vor Anpfiff da schon nochmal miteinander reden kann. Mhm. Aber es drückt ja auch aufs Tempo. So, sie müssen sich beeilen, damit die Geschichte ins Rollen kommt.
Ja, richtig, genau. Und dann geben sie sich eben auch als Detektive dann zu erkennen, ne, dem O'Brien. Und was ich auch spannend finde, ist, dass die Karte sowohl visuell da ist und sie wird auch textuell vorgelesen. Ja. Das hat man manchmal. Ich muss jetzt noch herausfinden, ob das Markus Sonnleitner primär so macht, ob das auch andere drei Fragezeichen-Autoren so machen, aber relativ ungewöhnlich. Normalerweise hat man ja diese visuelle Karte, ne, die einfach abgedruckt wird und dann geht der Text weiter. Und da haben wir aber wieder wirklich auch diesen textuelle Vorlesen der Karte, ne?
Ja, und da ist es eher ungewöhnlich, da gebe ich dir recht, weil er hat ja da keine ungewöhnlichen Fragen oder er liest es richtig, er interpretiert alles richtig. Also es ist jetzt nicht so, dass es jemand absichtlich falsch verstehen will oder so, sondern er liest einfach nur das vor, was ja auf der Karte auch zu stehen hat. Aber das fand ich jetzt auch schön in dem Buch, dieser Karte halt nochmal zu begegnen. Das war für mich auch schön, das hat mir Spaß gemacht.
Genau, und genau, und dann gucken sie auch schon das Spiel, ne? Und dabei erörtern sie dann alle Möglichkeiten, die jetzt in Frage kommen, was jetzt irgendwie dahinter stecken könnte, ne? Sie versuchen jetzt wirklich irgendwie herauszufinden, wer könnte jetzt einen Grund haben, die Spieler zu vergiften oder aus dem Verkehr zu ziehen und überlegen, ob das vielleicht irgendwelche anderen Mannschaften sind, die sie da aus dem Rennen haben wollen oder
Auch Bob finde ich ganz gut, weil der auch mögliche Motive mal erklärt. Es ist nicht nur Justus, der da vorprescht oder Peter, der jetzt halt den Manager auch ein bisschen besser kennt, sondern auch Bob leistet da seinen Beitrag. Das ist im Hörspiel auch, dass alle drei so ein bisschen so Anteil haben. Und das gefällt mir gut, dass die da alle auch so zu Wort kommen und jeder da so seinen Part hat.
Ja, das greift sich schön ineinander, ne? So dass die da immer alle überlegen und dann auch daraus auch was entwickeln und dann auch jeder irgendwie Bezug auch drauf nimmt und Justus dann sagt, nee, das finde ich eher unwahrscheinlich, ja, aber das könnte schon eher stimmen, ne? Ich glaube, da ist, weiß nicht, ob Peter da den Fluch schon noch mit erwähnt, auch als Option, auch wenn, sagt er ja auch Justus, wenn du es nicht hören willst, aber hier steht ja dieser Fluch auch noch zur Debatte und sowas, was er ja auch gleich abbügelt, ne?
Ja, ich glaube, der Fluch kommt etwas später, ne? Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber natürlich gehen sie alles auch noch mal durch. Und auch da, wenn man sich jetzt so überlegt, Logik Alert, also so, so Lebensmittel vergiften in der Küche, okay, kriegt man irgendwie hin, das mit der Gehwegplatte, ist ja schon eigentlich ein Bereich, wo auch viele Leute unterwegs sind, dass man nicht gesehen wird, aber mal einfach so ein Wespennest irgendwie aus der Plastiktüte ziehen und einfach mal in so ein Hotel rein, in so einen Schrank hängen.
Ja, muss man auch erstmal hinkriegen, ne?
Also ohne selbst kaputt gestochen zu werden, finde ich auch, ja.
Genau. Richtig, so die Mannschaft, also ja, die gucken ja das Spiel an und die spielen ja gegen Kanada, ne? Und man merkt schon, Seaman, der ist nicht ganz auf der Höhe, ne? Also der ist irgendwie ganz abwesend und macht nur einen Bockmist nach dem nächsten und die Pässe kommen nicht und sowas. Und bis zur Halbzeit guckt sich der Trainer das an und dann stellt er den ja vom Platz, ganz ungewöhnlich.
Erst in der 77. Minute und das ist verdammt spät, da würde ich ja sagen, Trainer auswechseln. Schon, ja? Aber gut, ja. Da bin ich so typisch deutsch, so wir sind ja hier die besten Trainer, auch wenn wir keine Ahnung haben.
Ja, genau, und dann, genau, der kurz vor Schluss, ne? Und da geht er auch ohne irgendwas weg und ist sehr komisch.
Ja, allerdings. Sehr komisch, sehr apathisch. Ich habe mir noch aufgeschrieben, es gibt übrigens wieder einen Seitenhieb auf Abigail, so nach dem Motto, ist sie immer noch da?
Ja,
das ist
genau.
So, also so, da auch das Motiv taucht nochmal auf, hat nicht wirklich für die Handlung was zu bedeuten, aber ist ganz nett.
Sie ist so ein bisschen der kleine Running Gag, ne? So irgendwie kommt sie immer mal wieder drauf. Und Justus sagt ja auch so schön, sie ist schlimmer als jeder Schimmelpilz, ne? Also sie ist irgendwie da und
geht nicht weg. Ja.
Und geht nicht weg und alle haben damit ein Problem und keiner schafft es irgendwie, sie da wegzukriegen, ne? Aus dem Haus.
Hat mir super gut gefallen. Ach, ich sehe übrigens gerade hier in meinen Mitschriften, so diesen Wespenangriff gab es ja im Hörspiel auch nicht, ne? Das wurde ja einfach mal irgendwie alles zusammengefasst. Ja. Ich glaube, so die Wespen kommen, glaube ich, überhaupt nicht vor.
Das kommt auch gar nicht vor. Ich glaube, das wird dann nur erzählt, dass aber auch gar nicht von den Wespen. Es wird dann nur erzählt, die haben die Lebensmittel vergiftet, der andere ist auf eine Gehwegplatte getreten. Also das wird in einem Rutsch erzählt und dann gibt es ja auch dieses Spiel nicht, sondern während die sich da über diese ganzen Vorfälle unterhalten, sagt ja auch dann der Manager, ja, und der Seaman, jetzt muss ich es euch sagen, der hört Stimmen.
Genau, und das erfahren wir aber jetzt erst im nächsten Kapitel. Aber ich finde das auch im Zuge des Hörspiels, das ist ja nur eine Stunde lang, sind es durchaus Sachen, die man gut zusammenfassen kann. Also es sind spannende Szenen, auch diese Nummer in dem Hotel. Aber wo sie jetzt nicht drin ist,
da tut nichts nur zur Not, ne? In dem Moment ist es nur ein extra schöne Szenen, ja.
Genau, also wenn ihr extra schöne Szenen haben wollt, ne? Immer schön das Buch.
Lest das Buch.
Genau. Und dann sind wir im nächsten Kapitel, das so schön heißt Stimmen aus dem Jenseits. Da denken wir doch sofort, Reminiszenz an.
Stimmen aus dem Nichts, Signale aus dem Jenseits. Fehlt nur noch Rufmord.
Wunderbar. Genau so habe ich es hier ausstehen. Ja, da denken wir doch,
es kommt. Da klingelt was.
Das klingt so schön vertraut.
Richtig.
Ja, genau.
Ja, sie suchen Seaman auf mit O'Brien zusammen, gell?
Genau.
Und er ist erstmal ein bisschen überrumpelt, ne? Warum jetzt alle hier vor seiner Tür stehen und warum der O'Brien das denen erzählt hat. Und jetzt kommt wieder mal der Justus-Moment. Oder?
Ja,
eine elaborierte Rede. Wo warst du noch?
Ich war noch im Stadion, weil irgendwie Peter sagt, wir müssen das sofort Justus und Bob erzählen und sie treffen sie im Stadion, wo ich denke auch, Logik, also mir wird es nie passieren, ich finde ja nie einen wieder, wenn ich den verloren habe in einem vollen Stadion, aber gut.
Ja, stimmt, weil die sitzen ja oben auf der Tribüne, Justus und Bob, und besprechen da schon mal, Peter ist natürlich unten auf dem Platz, ganz genau, und dann...
Okay, hat aber zur Geschichte nichts zu tun. Also sie treffen sich und fahren zusammen zu Seaman und da ist dann erstmal irgendwie Autotreffen. Da gibt's dann irgendwie den Käfer und noch einen Porsche und den Mercury von weiß ich nicht mehr wem.
O'Brien.
Vom O'Brien. Ach da, ja genau, die sind getrennt gefahren. So, und dann wollen sie mal mit Seaman reden.
Genau, der will ja erst gar nicht so mit der Sprache rausrücken, warum soll ich denen das jetzt erzählen? Und Justus schwingt da seine elaborierte Rede. Und Seaman ist dann auch schon ein bisschen, also er sagt zwar im Buch und auch im Hörspiel, redet er immer so, aber er ist ziemlich beeindruckt von Justus. Ne? Also das liest man dann im Buch dann auch schön raus, ne? Dass er sagt, okay, der hat anscheinend ja doch was auf dem Kasten und vielleicht erzähle ich denen doch was.
Genau, aber das ist mir zum Beispiel im Hörspiel aufgefallen und das hat mich extrem gestört. Das ist im Buch nicht so. Im Hörspiel duzt Justus Jeff. Und die sind sich vorher noch nie begegnet. Und dann habe ich zwischendurch überlegt, so, ist das ein Jugendfußballspieler? Nein, nein, das ist ein erwachsener Typ. Das ist der, der Chef der Nationalmannschaft. So. Als kennen die sich schon ewig und als sind die so auf einer Stufe. Das ist relativ ungewöhnlich für Justus. Und fand ich ein bisschen unpassend. Und im Buch sieht's der ihn ganz normal. Und ich glaube, da sagt er noch nicht mal Jeffrey, sondern sagt er Mr. Seaman.
Mr. Seaman, genau. Da ist er wirklich dann noch auf der Ebene. Ne? Wo ich immer denke, das ist immer, wo ich mich immer frage, wie man das als deutscher Autor mit einer amerikanischen Geschichte schafft. Weil da gibt's ja diese Sie, Du nicht, ne? Aber wir haben halt Sir, Ma'am, ne? Was nochmal so ein bisschen die Etikette wahrt, sage ich mal, ne? Dass man dann aber hat trotzdem dieses You, ne? Wie man das dann so auf einen Nenner kriegt. Ne? Ja. Deswegen sage ich, okay, könnte ihn ja ruhig duzen, aber es ist auch doof, wenn er ihn duzt und Mr. Seaman sagt. Also das passt dann mit dem deutschen. Es wäre dann so ein Mischmasch. Also es ist wirklich konsistenter, wenn wie es im Buch ist, er sieht ihn, er sagt Mr. Seaman, ne, sie treffen sich da zum ersten Mal, ne? Und er ist dann natürlich auch dementsprechend höflich. Ne?
Genau. Und ja, Seaman will nicht so richtig raus mit der Sprache, aber dann erzählt er halt doch, ne, dass er irgendwie Stimmen hört und die kamen immer so Worte wie Tod und Fluch und Rache, wo ich mir auch denke, ach, die Mumie oder der Totengott spricht Englisch. Dass er das versteht, weil wir kennen ja auch andere sprechenden Mumien, ne? Ra'orkon, ja, der spricht sowas Altarabisches, was keiner versteht. So.
Genau. Ne, und da soll er schon auch ganz deutlich die Botschaft verstehen.
Die
ne?
ist da schon eher mit dem Holzhammer in diesem Zusammenhang. Mhm. Also diese Mumie ist sehr polyglott und kann halt Englisch. Und es macht auf jeden Fall mit Seaman was, denn er ist ziemlich verängstigt.
Genau, was dann wieder seine ganze Sache erklärt, warum er da auf dem Platz da auch so ziemlich einen Bockmist baut, ne?
Genau. Dann kommt Peter mit einem ziemlich lustigen Move, weil aus Versehen wirft er eine chinesische Holzdose runter und da ist Asche drin und ein Zigarettenstummel. Und Peter will es schon ganz eilfertig auffegen und so und Seaman sagt, er raucht nicht, hier ist auch Rauchverbot. Was ist das denn?
Richtig.
Und dann fängt Peter an. Peter erkennt es ja sofort. Ah, das ist eine Libredor, das ist eine französische Marke, wo ich mich ja im Hörspiel frage, so,
what?
Peter, du als Sportler, ein amerikanischer Jugendlicher, warum kennst du dich mit seltenen französischen Zigarettenmarken aus?
Da jetzt kommt das gefährliche Zweitleben des Peter Shaw. Nein.
Nein, aber es wird ja erklärt im Buch.
Ja, zum Glück, denn er hat ein Referat gehalten erst kürzlich über Glimmstängel. Er hat ein Glimmstängel-Referat gehalten.
Ja, bei dem
so einfach ist das.
Glimmstängel bin ich sofort so ein bisschen bei TKKG, aber gut, aber so das so sündhaft teure Dinger kaum zu bekommen, wo ich mir denke,
ich muss ja ehrlich gestehen, jetzt wo du das in den Raum geworfen hast, muss ich das jetzt aufgreifen. Du hast diese vier Buchstaben genannt und ich finde, ich hatte auch eine Assoziation zu TKKG, weil eigentlich im Grunde genommen zwei Fälle in einen verlaufen, was ja so auch so das oder der TKKG-Move ist. Und das war so auch mein Gedanke, musste ich jetzt nur kurz loswerden.
Ja. Ja. Übrigens, Libredor ist auch eine Erfindung von Marco Sonnleitner. Diese Zigarettenmarke gibt es nicht, falls ihr interessiert seid. Genau.
Schön, dass du das nachrecherchiert hast, das finde ich stark.
Genau, also ich fand es schon sehr speziell und natürlich, dass diese Kippen da rumliegen und man sich schon fragt, wie kommen die denn dahin? So.
Vor allen Dingen, es waren aber auch von mehreren geredet, oder? Also zumindest im Hörspiel auf jeden Fall, weil ich denke, da fällt jetzt auf einmal so ein übelster Berg an Zigarettenstummeln raus, ja.
Und wer sich mit bisschen mit Rauchen auskennt, ich habe auch eine Zeit lang geraucht und ich weiß das auch noch, gerade wenn man nicht raucht, wie empfindlich man dann ist und Sachen riecht. Also, dass Seaman nicht gemerkt hat, dass in seinem Haus geraucht wurde, ist eigentlich, also gut, vielleicht war er auch eine Zeit lang nicht da, geschenkt, aber
die haben gut gelüftet und so, ja.
Ja, aber da war scheinbar jemand in seinem Haus und der hat geraucht und von dem weiß er nichts. Das sind schon so Sachen, natürlich gehen bei uns da die Alarmglocken an, aber ich denke auch nur, also wenn es ein Einbrecher war, dann war der ganz schön doof.
Ja, und dann haben wir aber wieder, jetzt muss ich wieder kurz die Eugénie-Karte ziehen, jetzt haben wir wieder die französische Marke und da war wieder mein zweiter Check, wo ich dachte, Also so, auch so erstmal im Hörspiel und auch noch im Buch, wo ich dachte,
stimmt, bin ich auch nicht drauf gekommen, es könnte ja
Eugénie. Wir haben diese französische Marke, und aber das fand ich wieder relativ unwahrscheinlich, weil ja Eugénie ja doch meistens immer im Hintergrund agiert und da doch so seine Marionetten hat, die er da spielen lässt. Ne? Also der würde jetzt nicht selbst da reingehen und
Eugénie wäre, glaube ich, dort vergessen. Und Eugénie wäre schon zu clever, um da am Tatort zu rauchen. Also das würde ich, egal ob das jetzt eine französische Zigarettenmarke sehr exklusiv ist oder nicht, ich glaube, das würde er nicht machen.
Ganz genau so ist es.
Aber Justus findet durch Zufall auch noch Einbruchsspuren an der Verandatür.
Ja.
Also da war wohl jemand, der da nichts zu suchen hatte.
Und das finde ich jetzt auch eine total gruselige Vorstellung. Ja, wenn ich mir überlege, ich bin da in meinem Haus und dann auf einmal hat da jemand eine Zigarette da gelassen und war es eingebrochen und da weiß man nicht, was hat er da gemacht, wie lange war der da, und dann gehen sie ja erstmal los und gucken, ob da irgendwas geklaut wurde und sowas, ne? Und da muss man sich auch mal sortieren und sagen, ja, was habe ich denn eigentlich alles und was vermisse ich denn jetzt eigentlich? Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wüsste, wenn jemand einbricht, was fehlt. Manchmal wird ja auch mal was da gelassen, ne? Das gab es ja auch schon mal.
Ja, manchmal bringen die Einbrecher auch was mit.
So ein Fall, gell, wo die da immer irgendwas da gelassen haben. Ja.
Genau, und am Schluss.
Finde ich schon ein bisschen gruselig.
Ja, stimmt. Und am Schluss wird dann diese Szene unterbrochen, indem es einfach klingelt.
Genau.
Und in der nächsten, im nächsten Kapitel sind wir draußen im Käfer.
Und Bob will nicht losfahren. Der bleibt erstmal stehen und denkt sich so, nee, ich muss hier noch mal ein bisschen überlegen. Weil ich habe den Typen irgendwie auf dem Schirm, der da gerade zum Seaman wollte. Den kenne ich irgendwoher. Nur woher? Und dann wie Schuppen von den Augen, Geistesblitz, bam, William de Haas, was für ein geiler Name.
Schön,
das
ne?
Klingt schon so nach Galeriebesitzer, finde ich.
Ja,
das ist schon sehr lautmalerisch, ne? Man weiß gleich, alles klar.
Genau, und da kommt ja wieder Bobs Kunstverständnis, obwohl Bob eigentlich relativ wenig über Kunst erzählt. Meistens erzählt ja Justus in dem Fall, dass er so.
Auch komisch, weil ich glaube, eigentlich Bobs Mutter ist ja auch, glaube ich, Kunst. Also irgendwas ist die. Die hat doch auch irgendeinen Beruf. Also ich glaube, das ist gefährliches Halbwissen. Martin, du wirst mir wieder auf die Sprünge
helfen. Ich kann dir auf jeden Fall nicht helfen, weil ich dachte immer, der wäre da einfach Kunst interessiert, aber dass das von seiner Mutter kommt, das steht bestimmt in dem.
Nee, die Mutter ist, welcher Fall? Ich muss kurz Revue passieren lassen. Irgendwann kauft auch Bobs Vater, da sind die zusammen unterwegs, und er kauft dann noch ein Kunstwerk für die Mutti noch ein. Das war Schatten des Giganten. Ja. Und da ist ja so ein bisschen auch, dass der was mit einer anderen vielleicht hat, die damit vorkommt, Bobs Vater, weil die sich sehr gut verstehen und so. Es gibt so ein paar Spannungen. Ja. Und der Bob macht sich schon ein bisschen Sorgen, also zumindest im Buch. Da sagt der Papi, nee, du musst dir keine Gedanken machen. Und am Ende kauft er auch noch ein Kunstwerk für die Mama. Also die Mama muss eine Kunstkennerin sein.
Okay, und auch da hilft uns scheinbar immer das Buch, weil das, ich kenne im Schatten des Giganten ziemlich gut. Und also im Hörspiel kommt es nicht vor. Ja, und genau, jetzt erzählt Justus noch von diesem geknackten Schloss. Und sie überlegen, da könnten sie jetzt eigentlich mal das Hotelzimmer sich noch mal genauer angucken.
Und das ist jetzt eine Sache, da muss ich kurz einkrätschen, die ich mich gefragt habe. Der Seaman wohnt dort in einer Villa und hat aber trotzdem mit den anderen Spielern noch ein Zimmer im Hotel.
Ist unnütz.
Warum?
Habe ich mich auch erst gefragt und mich dann erinnert. Das ist aber so, das hat was mit dem Gruppengefühl zu tun. Und damit die nicht abgelenkt sind zu Hause von Frauen, von dem ganzen anderen Kram und so. Und deshalb, um das Gruppengefühl zu steigern. Es ist zum Beispiel auch so, ich weiß das, weil ich in Dortmund arbeite. Und da ist ja der BVB beheimatet. Und wenn die ein Spiel haben, dann sind die auch da oft irgendwo in der Nähe in so einem Luxushotel. Selbst wenn die Spieler teilweise in Dortmund und Umgebung wohnen. Dann fährt man aber trotzdem dahin, um die Zeit miteinander zu verbringen und sich nochmal drauf einzustimmen. Und
okay, das ist vollkommen verständlich.
Und dann
da ist dann also auch nur, da gibt es dann so Freizeitmomente, wo die dann doch mal nach Hause gehen.
Ja, aber der erste Moment habe ich auch gedacht, warum hat der da zu Hause und da noch ein Hotelzimmer?
Das hat mich auch ganz kurz verwirrt, weil ich dann auch manchmal dachte, so, okay, jetzt sind die zu Seaman nach Hause gefahren und dann sind sie auf einmal wieder in seinem Hotelzimmer. Aber dann, ja, es macht dann in der ganzen Szene macht das dann auch Sinn.
Ja. Ne? Und es passt auch gut in die Geschichte, aber das ist, glaube ich, durchaus was durchaus realistisch ist. Und es ist schön, das Kapitel heißt ja auch Theorien, sie gehen jetzt verschiedene Theorien durch.
Ja.
Und Peter versucht noch mal so auf das Thema Fluch zu kommen. Das findet Justus so.
Ja, fang dann nicht schon wieder damit an, ne? Genau. Was aber auch wieder beeindruckend ist, dass man doch so einfach immer in irgendwelche Zimmer reinkommt. Aber das frage ich mich ja in allen drei Fragezeichen-Folgen, dass das doch immer so einfach geht. Ne? Man kriegt einfach mal eine Zimmernummer gesagt, man kriegt einfach mal das. Und gut, Peter weiß das, der ist natürlich jetzt involviert in dem ganzen Geschehen. Ne? Da gab es schon an den Haaren herbeigezogenere Eindringungsszenen. Ne? Aber das finde ich auch wieder so krass,
das
ne? dass er da einfach...
Genau, und das habe ich mich im Hörspiel auch gefragt, weil da ist es noch mehr verkürzt. Und da sagt Peter ja auch, mich kennen die da, ich kann mir da mal eben den Zimmerschlüssel besorgen. Wo ich ja nur denke, du hast doch immer die Dietriche. Warum geht ihr nicht einfach irgendwie ins Hotel und macht und dann habt ihr viel mehr Zeit? Weil hier drückt ja Peter auch noch auf die Tube und sagt, so, ich habe erzählt, ich hole nur schnell was aus dem Zimmer. Deshalb müssen wir uns verdammt beeilen, wenn wir jetzt das Zimmer durchsuchen. Mit Dietrichs Set hätten sie alle Zeit der Welt gehabt.
Und ich wundere mich gerade, dass ich das nicht vermisst habe. Das kommt nämlich gar nicht vor. Na, also es kommt jetzt auch nicht in jedem Buch vor, gell? Aber das wäre jetzt eigentlich die Szene gewesen, wo das auf der Hand gelegen hätte, ja.
Gut, aber vielleicht macht das wieder Dynamik, ne? So nach dem Motto, sie müssen sich beeilen, sie müssen ganz schnell überall gucken, finden sie irgendwas und deshalb müssen sie halt möglichst schnell gucken. Das ist auch noch sehr schön, es gibt noch wieder ein bisschen Fremdwort-Erklärung, ne?
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Genau, wie ist
ich
das?
Geschrieben, Peter muss wieder der Dumme sein.
Ja, oder der Erklärer für uns. Also eigentlich ist das ja für mich Mr. Duden. Ne? Genau, es geht um das Wort resümieren, was Justus benutzt. Und Peter fragt so, was beschmieren?
Es ist schon niedlich.
Es ist sehr schön. Genau. Und wir lernen auch noch, ne, was die goldene Ananas ist. Das ist nämlich ein fiktiver Preis. Und sie finden halt nichts, außer sehen nur einen hässlichen Kunstblumenstrauß und ein verwelktes Blütenblatt.
Wichtig, wichtig, wichtig.
Ja, merkt's euch, aber das kommt ja, ne, das finden sie ja im Hörspiel auch.
Genau, und jetzt geht's auch so ein bisschen, dass sie da anfangen, jetzt zu überlegen, wie sie sich jetzt aufteilen, ne, wie sie jetzt so die Arbeit ein bisschen untereinander aufteilen, ihre Theorien so ein bisschen abklappern und Bob hat natürlich die Idee, natürlich beim Verlag mal so ein bisschen intern zu recherchieren, ne, weil die da auch natürlich eine Sportabteilung haben bei der LA Post und genau. Jetzt kommt finde ich ein sehr, sehr schönes Kapitel.
Finde ich auch, gefällt mir auch. Also sie trennen sich, jeder hat eine eigene Aufgabe. Bob fährt zur Zeitung und erfährt dann auch, von diesem Sportredakteur, dass es Gerüchte gibt, er kann nur nicht drüber schreiben, dass sich wohl die anderen Spieler gegen Seaman zusammenrotten, dass es da scheinbar so eine Art Meuterei bald gibt, weil sie finden die Führung des Teams nicht gut.
Genau, da hat sich dann dieser Al McIntosh da irgendwie so ein bisschen da jetzt losgemacht und will da irgendwie so ein paar mobilisieren, ne? Und dann ist es so dieses erste Motiv, ne, wo man sagt, okay, also stand ja auch schon mal zur Debatte, ob nicht auch mannschaftsinterne Sachen da eine Rolle spielen könnten. Und dann haben wir ja schon mal so ein erstes Motiv, ne? Und es ist so schön, dass man jetzt wirklich jeden Einzelnen bei ihren Recherchen begleiten darf. Also jeder hat jetzt so seinen kleinen Absatz. Und das finde ich immer toll, wenn sich die Handlungsstränge so aufteilen und man sagt, okay, jetzt sind wir bei dem einen, ne, der erlebt jetzt das und dann kommt der nächste, das ist dann nämlich Justus. Der wohin fährt?
Der fährt ins Wettbüro und will für seinen Daddy, das sagt er als Notlüge, er will mal fragen, wieso die Quoten auf die Mannschaften stehen. Ne? Also normalerweise, da war er auch gar nicht rein ins Wettbüro, er ist ja viel zu jung, aber er erfährt irgendwie, wenn die Amerikaner Letzter werden, dann gäbe es eine Quote von 22 zu 1, das ist scheinbar. Also das wäre sehr, sehr gut.
Und ich muss jetzt echt gestehen, ich habe dann angefangen, als ich das gelesen habe und stand dann wirklich drin, er ist ja noch keine 18, habe ich angefangen zu überlegen und dachte, kann man in Amerika überhaupt in Wettbüros auch nicht schon auch erst später? Ne? Also ich habe gesagt, vielleicht ist es wie mit dem Alkohol, mit der Volljährigkeit, mit 21. War meine erste Frage. Dann habe ich aber festgestellt, dass man in Amerika, dass ja da so Sportwetten generell eigentlich illegal sind und waren. Also da gibt es gar nicht so dieses, was man so kennt, dass man in irgendwelche Wettbüros geht. Und wenn ich es richtig recherchiert habe, erst seit 2018, das eigentlich anfängt, so richtig mal legal zu werden, dass man dann Sportwetten abschließen darf. Das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Bin ich aber nur wegen der 18 draufgekommen, weil ich mir einfach nur dachte so, okay, mit Amerika habe ich immer verknüpft, 21, bist du volljährig, ne? Und ob sich das jetzt nur auf den Alkohol und irgendwelche Sachen bezieht, ne? Oder ob das bei Wetten auch so ist oder bei Glücksspiel generell oder so, ne? Weil ich glaube, in diese Glücksspielsachen in Las Vegas, da kamen die ja auch nur mit 21 rein. Da hatten sie ja diese Ausweise damals bekommen, ne? Wo sie ja auf 21
Stimmt.
gemacht wurden. Und
Ja.
da dachte ich mir, okay, Glücksspiel, Wettbüro, ne, ist ja auch eine Art Glücksspiel. Da habe ich das so recherchiert. Fand ich irgendwie spannend, mal da reinzugucken.
Ja. Ja, total spannend. Und aber er kommt da ja halt durch diese Notlüge rein und also kriegt wenigstens diese Information. Er will ja gar nicht wetten, er will ja nur die Info und die kriegt er ja dann.
Genau,
auch.
Das ist aber eine Niederlage, gell? Denn das ist, was die Wette hochtreibt. Ne? Also es hätte schon auch jemand davon, wenn die dann verlieren, wenn natürlich alle Spieler da rausfliegen, wären natürlich die, die auf eine Niederlage für Amerika gewettet haben, wären natürlich da gut gelohnt. Ne? Haben wir also Motiv Nummer zwei.
Ja, allerdings auch relativ aufwendig.
Mhm, total.
Für, naja gut, aber trotzdem rein theoretisch, in der Theorie funktioniert's. Mhm. Und dann am Schluss sind wir bei Peter. Peter ist dem Paparazzo zugeteilt oder der will sich um den mal kümmern.
Genau, und der arbeitet bei Brand News, das ist so ein Klatschblatt, Revolverblatt wird's genannt, ne? Und da wird er recherchieren über die... Also für eine Schülerzeitung sagt er, er will auch einen Artikel über die Mannschaft schreiben und da fühlt sich der da Silva gleich doch sehr bedroht.
Ja,
und gleich ganz schön Kiem.
Ja, und passt so richtig ins Klischeebild. Südamerikaner, Fiesling, riecht nach Alkohol und er bedroht Peter.
Ja, auch ziemlich derb. Also das auch der, wir haben den Namen vom Kapitel noch gar nicht verraten, aber es passt jetzt ganz gut. Er sagt nämlich, halt dich hier raus und das ist nicht deine Story, sondern meine. Und wenn du dich hier weiter drum kümmerst, da breche ich dir jeden Finger einzeln. Das Kapitel heißt gebrochene Finger. Wo man ja denkt, es hat sich schon jemand die Finger gebrochen. Ne? Also wenn ich das jetzt so lesen würde, einfach so gebrochene Finger, denke ich mir, okay, am Ende der Szene haben wir hier jemanden in Gipshänden.
Das ist ganz schön bedrohlich, das stimmt.
Das ist meine Ansage. Und wir haben ein drittes Motiv, ne? Also
ja.
Hier ist da jemand, der will hier eine reißerische Story, der will hier vielleicht da auch sabotieren, ne? Um dann irgendwie eine Story zu schreiben oder so, ja?
Genau. Und dann führt das Kapitel am Ende, sind wir wieder in der Zentrale, alle kommen rein und jeder schließt so, erzählt was von seiner Theorie und Justus schließt alle bisherigen Theorien einfach mal aus.
Ja, das ist auch geil, ne? Nee, kann nicht sein, nee, das ist auch Quatsch, nein, das passt nicht, ne? Und da gibt es ja nur noch eine Sache, die sie noch nicht abgeklappert haben.
Der Fluch.
Der Fluch. Es geht noch mal ins Museum. Ne?
Genau, da und das ist ja super, hin. Da kann Peter sagen, so, ne? Das ist halt der Fluch.
Ich weiß da was. Und das ist so geil jetzt.
Ja, bitte, sagst du's, komm.
Ja, es ist so unerwartet, ne? Also sitzen da und besprechen da ihre Sachen und auf einmal platzt jemand in die Zentrale rein. Und zwar
quetscht
Mathilde.
Sich da richtig rein, ne? Ist die ist total
die
fertig.
Quetscht sich vor allen Dingen durch den Tunnel. Die kennt also den Geheimgang. Weil sie sagt ja auch, ich bin durch diesen engen Tunnel und habe so gehofft, dass hier offen ist oder irgendwas, dass ich hier reinkomme. Der ist auch vollkommen schnurz, ob die da sind oder nicht. Weil sie fragen auch ganz entgeistert, Tante Mathilde, sagt Justus, was machst du hier? Und sie sagt, ich muss einfach mal raus. Sie ist geflüchtet aus ihrem eigenen Haus. Und warum ist sie geflüchtet?
Ja, weil Abigail so schrecklich ist und Tante Mathilda braucht noch mal eine Pause. Und das fand ich so witzig irgendwie. Ich stellte mir das so vor, wie die da irgendwie total angestrengt da irgendwie auf der Suche ist, irgendwie nach einem ruhigen Plätzchen, wo sie sich hinsetzen kann und ihre Ruhe hat.
Aber wie niedlich ist das, dass sie echt in diese Zentrale geht, ne? Also, dass sie dann sagt, okay, der einzige Ort, wo mich jetzt wirklich keiner findet, ist der Campinganhänger, witzigerweise weiß sie von dem, weil es ist ja auch immer im Universum so recht nicht konsistent, ne, ob die Tante Mathilda und Onkel Titus noch wissen, dass da überhaupt was hinter den Schrottbergen sich versteckt, geschweige denn, dass sie die Geheimeingänge und Zugänge kennen, ne? Also das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil das ungewöhnlich ist. Ne?
Ich
einfach komplett
glaube
ungewöhnlich.
Auch, dass das ein Novum ist. Also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass Titus oder Mathilda jemals in der Zentrale drin waren. Also da durfte ja jeder schon rein und jeder ist auch schon eingebrochen. Aber die beiden, ich kann mich nicht erinnern, aber
Wir sind da gerne offen für Informationen, falls das doch schon mal vorgekommen sein sollte.
Aber es ist schon, es ist auf jeden Fall ungewöhnlich und das ist zum Beispiel was, das wäre uns ja entgangen, wenn wir nur das Hörspiel gehört hätten und das ist so schön. Wie gesagt, das ist alles nicht fallentscheidend wahrscheinlich, ne, mit Abigail und wie sie da die Familie Jonas gerade traktiert durch ihre Anwesenheit. Aber dadurch, dass es sich immer wieder so durchzieht, ist es einfach so, ach, kann man mal kurz aufatmen. Ich meine, vorher ging es um gebrochene Finger und jetzt dann kann man wenigstens mal kurz wieder schmunzeln.
Genau, irgendwie muss es ja immer so ein bisschen entschärft werden, ne? Wenn es dann doch so ganz so brenzlig wird. Genau, und dann kommen wir ins nächste Kapitel und das finde ich jetzt auch, muss ich jetzt mal gucken, ob du das auch so empfunden hast. Am Anfang wird gesagt, dass Bob ins Museum fährt. Das habe ich mir nicht eingebildet.
Wer fährt ins Museum? Warte.
Also das steht irgendwie, ich muss es noch mal kurz im Buch nachgucken.
Ich glaube, alle fahren ins Museum, aber vorher macht jeder noch was alleine. So habe ich das hier, glaube ich.
Ja, dann hab ich das wahrscheinlich so ein bisschen. Die drei Fragezeichen verabredeteten sich für den nächsten Nachmittag im Alles-Klar. Die haben sich nachmittags im Museum verabredet.
Genau. Gut, dann hab ich das. Und das ist auch nur, das ist auch quasi nur so eine Terminvergabe, weil jetzt sind wir wieder mit jedem alleine. Also Peter ist im Stadion, der hat da zu tun, ne? Und geht durch die Katakomben und hört eine Frau rumschreien. Mrs. Seaman begegnen wir denn nach der Versteigerung, wo sie ja auch so ein bisschen aufgedonnert war mit dem grünen Blouson und dem lilanen Hütchen. Und sie ist wieder modisch aufgedonnert und nimmt sich ihren Mann mal ordentlich zur Brust. Mhm. Warum der denn so schlechte Leistungen abgibt?
Ja, und sie hat doch hier eine wichtige irgendwas da, ne, am Start und muss da und kann das nicht sich hier ein schlechtes Licht auf sie kommen, ne? Weil sie wird ja mit ihm natürlich immer verbunden, ne, klar, als Ehemann. Und wenn er hier so eine schlechte Leistung abliefert, fällt das auf sie zurück und die macht ihm da ordentlich die Hölle heiß.
Eine ganz sympathische Frau. Ja, und dann rauscht sie halt ab und direkt danach ist das Spiel gegen Frankreich.
Ist super, hier tolle Voraussetzung.
Tippitoppi. Und naja, der Seaman, es wird nicht besser mit Seaman auf dem Platz. Und zur Halbzeit steht es 1-1, genau, und alle anderen wollen auch mit ihm gerade gar nichts zu tun haben. Da kann er einem schon fast leid tun. Alles gut? Ich habe Jenny verloren. Wir haben ein kleines technisches Problem. Ich überbrücke das mal kurz. Sie hantiert, ich sehe sie, sie hantiert mit Kabeln. Hörst du mich noch? Nein. Wahrscheinlich ist das Mikrofon ihres, der Akku oder die Batterie ihres Mikrofons ist ausgefallen und sie kittet das gerade. Ah, gleich haben wir wieder Kontakt. Ja, so ist das im Podcast. Zwischendurch gibt's immer mal. Ja, ich sehe ein blaues Leuchten. Was macht es? Es leuchtet blau an ihrem Mikrofon. Ich glaube, sie flucht. Aber gleich müsste der Ton wiederhergestellt sein. Trommelwirbel. Erfurt! Hörst du mich? Noch ein Kabel, noch ein Kabel. Ihr habt Zeit, ne? Der letzte Podcast ging 3 Stunden. Vielleicht machen wir wieder 3 Stunden. Vielleicht machen wir 4 Stunden. Ihr müsst den auch nicht am Stück hören. Für den Fall, dass ihr jetzt meint, ihr müsstet den von Anfang bis Ende am Stück hören. Nein, ihr könnt ihn zwischendurch unterbrechen, am nächsten Tag weiterhören. So, Erfurt, hörst du mich? Jenny? Hallo, hallo? Vielleicht kann ich ja hier noch irgendwas machen, aber wahrscheinlich nicht. So. Jetzt habe ich mal versucht, ihr Mikrofon ein- und wieder auszuschalten. Ich wackele jetzt mal mit dem Kopf, vielleicht hört ihr das. Nein, sie spricht mit mir. Nein.
Ein blaues
Licht. Ja, jetzt höre ich dich.
Es leuchtet blau, ich bin wieder da.
Hörst du mich auch, Jenny?
Ja,
sehr gut.
Ich höre dich die ganze Zeit. Ich bin wieder da.
Gut, ich habe dann einfach mal überbrückt. Das lassen wir alles drin, so.
Oh, ich hoffe, dass, ja, du musstest aber wahrscheinlich, ja, genau. Also, ich bin wieder da, die Akkus waren alles, tut mir leid.
Ich habe das aus den Bildern geschlossen und mal frei interpretiert und erzählt, wann blaues Licht leuchtet und was wahrscheinlich so ist. So.
Es war wunderschön, es leuchtet blau. Ich habe alles wunderbar gehört, es war so schön. So, zurück zum
Text. Wir waren wir sind 1:1 Halbzeit dem Spiel gegen Frankreich.
Genau. Und Simon ist natürlich nach der Ansage von seiner Frau jetzt nicht gerade in super Stimmung, jetzt hier ein geiles Spiel abzuliefern. Und dem hängt ja auch der Fluch noch im Nacken und so, gell? Wir erinnern uns. Und dann gehen sie zur Halbzeitpause wieder runter in die Katakomben.
Richtig. Und das ist jetzt ein bisschen anders als im Hörspiel, aber so ein bisschen anders. Perry, Peter und Jeff sehen nämlich plötzlich ein Schakalmenschen in diesem Tunnel auftauchen und die anderen Spieler auch.
So. Na, erst nicht. Also die laufen erst so halb wieder rein und dann bleiben die zurück und sehen das erstmal, aber die anderen werden dann aufmerksam und dann richtig ein richtiger Tumult.
Genau.
Also das ist also fast so wie im Hörspiel, wo ich erst dachte, okay, das wird jetzt so. Und dann war ich ganz überrascht, als die anderen sich dann umtreten und das alle gesehen haben.
Das fand ich erstaunlich, dass die den alle gesehen haben und dass der sich auch so von allen sehen lässt. Und das Kapitel endet dann mit so einer Kralle, die sich auf Simon, mit der auf Simon gedeutet wird, richtet. Und dann heißt es nur du.
Du. Ja, schon ziemlich gruselig, ne? Und vor allen Dingen wirklich auch schön, dass das auch alle sehen, dass man im Nachhinein nicht sagt, ja, jetzt habt ihr euch eingebildet oder so, ne? Sonst haben alle gesehen. Alle waren auch total interessiert und waren aber auch alle drauf und dran, gell? Das wäre ja schon im nächsten Kapitel, gell? Wo sie alle losgehen und sagen, boah, jetzt müssen wir da hinterher, der haut dann wieder ab, ne? Der verschwindet dann in den Katakomben, der Schakalmensch.
Das Licht geht aus, ne? Genau, deshalb. Und deshalb kann der abhauen und alle tappen so durchs Dunkel. Und dann im Buch heißt es, den kaufen wir uns, sagen mehrere.
Genau.
Ne? Und was heißt es im Hörspiel?
Den schnapp ich mir.
Sagt Jeff.
Oh, sagt Jeff? Oh mein Gott. Er hat Peters Satz geklaut.
Genau. Also zum Thema Reminiszenz, finde ich, passt noch mit in die Kiste. Reminiszenz, den schnapp ich mir. Diesmal nicht von Peter, sondern von Jeff. Und hier wollen es genau, halt.
Musste ins Hörspiel.
Ja, finde ich hier aber im Buch gut gelöst, dass die anderen sagen, den schnappen wir uns. Und jetzt kommt es da halt, da wird es richtig durcheinander. Ne? Und manche wollen den schnappen gehen, die nächsten wollen weiter Fußball spielen.
Die werden auch dann angetrieben, ich sage, hier, der Schiedsrichter sagt hier, Leute, was ist hier los mit euch? Macht euch mal hier auf den Platz und so. Und das machen die dann tatsächlich auch alle. Fast alle.
Genau. Weil wer kommt nicht auf den Platz? Simon. Keiner da.
Komisch, ne? Und Peter denkt sich, okay, ich muss da mal jetzt nachgucken und rennt da hinterher und sieht ihn tatsächlich wegfahren. Also der steigt da in seinen Porsche und will da wegfahren und Peter rennt zu seinem Rad und wird ihn da jetzt in einer ordentlichen Fahrradverfolgungsjagd da hinterherfahren, was ziemlich cool ist.
Finde ich auch.
Weil Peter doch echt auch da ab hier und dann irgendwelche Abkürzungen nimmt, ihn dann immer mal wieder sieht und aus dem Augen verliert. Und ach, da ist er wieder und da steht er im Stau an der Ampel. Jetzt ist er nur noch so und so viele Blocks voraus. Und dann kommt immer näher zu ihm. Ja, und tatsächlich sogar auch bis neben sein Fenster, weil er da an der Ampel steht, ne, klopft wirklich an, sagt, Mr. Seaman, hier. Aber der ist total Tunnelblick, der kriegt nichts mit, ja, und fährt dann weiter. Peter fällt noch der Hummer auf. Der hat noch den Hammer, das Auto, was da noch rumfährt, der gelbe Hammer mit den goldenen Stoßsteinen.
Gut, das ist ja auch so ein derartig auffälliges Fahrzeug, das kann man fast gar nicht übersehen. Selbst in Kalifornien, das ist halt, also ja. Ein Hummer ist ein riesiger Geländewagen, sehr aufgemotzt, sehr teuer, sehr laut und dann auch noch in Gelb und dann auch noch goldene Stoßstangen. Also das ist schon was man, es fällt Peter auf und kurze Zeit später landet Peter leider im Müll.
Im Müll. Weil das Kapitel heißt doch ab in den Müll. Das finde ich auch wieder so reißerisch, ne? Man sagt, okay, jetzt waren wir eben noch in den Katakomben, eben noch mit Schakal-Mensch und blättern auf die nächste Seite und da steht ganz groß da ab in den Müll.
Ja, und der Arme landet mit seinem Fahrrad halt in so einem Müllberg, der am Straßenrand liegt. Und damit ist das Kapitel zu Ende.
Zu Ende. Genau. Und Peter hat kein Handy dabei, wenn wir uns in das nächste Kapitel starten. Na, also der ist erstmal komplett ohne alles losgeradelt und hat erstmal keine Möglichkeit, Justus und Peter zu kontaktieren. Und dann ist es so dieses typische Großstadt-Feeling, jeder macht sein Ding. Peter, der hier mit seiner 8 im Fahrrad da im Müll liegt und will jetzt nach Hilfe rufen, spricht da ein paar Leute an, die alle aber sagen, nee, nee, ich will nichts kaufen, lass mich mal in Ruhe, nee, nee, ich kann jetzt nicht helfen und so, ne? Also ist er so ein bisschen alleingelassen.
Ja, und da können wir noch ergänzen, ne? Also wir schreiben ja im Buch das Jahr 2008, ne? Ob da jeder Jugendliche schon ein Handy hatte in Amerika, ich weiß es nicht genau. Also Handys gab es schon und das wird auch in dem Kapitel erklärt, aber Peter guckt auch irgendwie Münzfernsprecher. Wenn ihr das heute nicht mehr kennt, es gab früher öffentliche Telefone. Da konnte man, wenn man Kleingeld reingeworfen hat, für eine gewisse Zeit telefonieren. Gibt es heute in der Regel nicht mehr. Und wenn das Geld alle war, war auch das Gespräch zu Ende so. Also Peter hat kein Glück beim Erbetteln, aber dann trifft er ein Mädchen, die Katharina, die Katharina. Und
Genau.
die gibt ihm ihr pinkes Handy zum Telefonieren. Das ist nett.
Genau. Und da ruft der Peter und ach, Justus und Bob zur Hilfe, sagt hier, ihr müsst mich abholen. Und als sie dann auch kommen, dann unterhält er sich noch nett mit dem Mädchen und sie gibt ihm ja auch sogar ihre Nummer und sagt, oh, melde dich doch mal.
Knickknack. Genau, also diesmal ist Peter da ganz flirty unterwegs. Und natürlich ist sie auch hübsch. So mit hässlichen Sprechen, ja, glaube ich auch. Aber gut, das ist jetzt so mein Ding. Bob und Justus holen ihn ab und Peter berichtet, was da in diesen Katakomben los war. Und Justus hat eine Idee.
Genau.
Denn er kommt auf Anubis, weil das war ja auch auf diesem Bild, was er bei der Versteigerung gesehen hat. Und sie überlegen, wir fahren zu dieser Galerie von De Haas nach Venice Beach.
Ja, genau, weil die da auch ganz in der Nähe sind. Also irgendwie Peter schließt das ja schon, glaube ich, also oder auch die alle drei zusammen. Ne? Was ist hier in der Nähe? Wo könnte der auf dem Weg hin sein? Und das ist ja genau. Und da ist das Naheliegendste, jetzt zu der Galerie erstmal zu fahren.
Genau. Fällt dir bei Venice was ein? Reminiszenz, Reminiszenz oder Orte, die
Ja,
immer
oder
wiederkommen?
ja, da habe ich lange überlegt, aber hilf mir auf die Sprünge.
Das liegt auch daran, weil es eine meiner Lieblingsfolgen ist, und zwar der heimliche Hehler spielt in Venice. Da, wo
Ja,
auch dieses
das stimmt.
Mermaid-Zentrum ist
Ja,
und so. Das ist in Venice.
genau.
Das ist ein schöner Ort direkt
Stimmt.
am Meer. Also es ist ganz schick da in Venice. Genau, und sie fahren zu der Galerie. Simon ist aber nicht da. Aber sie treffen Mr. De Haas und der ist ganz nett. Und der sagt, kommt da rein, könnt ihr Bild angucken.
Genau. Und dieser ist ja auch ganz, und die fragen ja dann auch hier, Mr. Seaman, war der da? Ach, seid ihr mit dem verabredet? Ne? Also der ist ja auch ganz offen und sagt, ja, der war hier. Aber alles gut, er hat nur sein Bild angeguckt und dann ist er wieder gegangen.
Ja,
Ne?
aber der war schon komisch drauf. Das erzählte Haas halt auch und erklärt auch, warum das Bild nämlich bei ihm noch in der Galerie hängt. Und zwar, weil Mrs. Seaman, die Priscilla, das Bild nicht im Haus haben will. Das ist zu scheußlich.
Genau. Und dann ist es ja dann schon die Zeit, dass sie jetzt doch mal ins Museum fahren, ne, und da einfach auch mal gucken, weil sie ja noch mal ein bisschen wegen dem Fluch dann noch mal nachschauen wollten, wegen der
Genau.
Mumie, ne?
Weil Justus langsam so drauf kommt, dass er denkt, so die Unruhen und die Anschläge und so, irgendwie sieht das alles nach ägyptischen Flüchen aus. Ne? So Gift mit den Lebensmittelvergiftungen und so weiter und so fort. Aber im Museum, wird auch nur kurz abgehandelt, das wird gar nicht, da sind wir gar
Ja.
nicht dabei, das wird nur kurz zusammengefasst, so, da gibt es auch nichts außer.
Dass die auch so eine Zigarette finden.
Ja, nur ausgedrückte Zigarettenstummel der Marke. Libredor. Aha, Zufall, Zufall. In einem der
Hammer.
zahlreichen Ascher, wo ich mir denke, die waren nur kurz
Ja.
gucken und dann schnüffeln die da an jedem Aschen. Das sind ja auch keine Aschenbecher, sondern das sind ja diese großen Mülleimer wahrscheinlich. Wo, naja, gut, geschenkt. Aber ich denke
Ja.
nur, was für ein Detektivauge, dass die das erkennen.
Nicht schlecht, ne? Und genau, das war halt wichtig, ne? Der Simon ist zu der Galerie gefahren, die waren nochmal im Museum, haben die Zigarette gefunden und dann, ach so, wir haben noch was, eine kleine niedliche Szene haben wir noch ausgelassen, als die sich alle aufteilen, bevor sie nachmittags sich in der Galerie treffen wollen. Peter fährt zum Stadion, Bob macht auch irgendwas anderes. Und Justus muss Abigail zu einer Wahrsagerin fahren.
Ach, guck mal, das habe ich übersehen. Stimmt. Ja, der, cool.
Der fährt noch mit der Abigail, muss auch noch mit der irgendwo hinfahren.
Ach so, das ist am genau. nächsten Tag. Ich dachte, ich werde hinten was vergessen. Nee, das ist ja jetzt.
Das war vorher. Das war, als Peter hier gegen das Spiel gegen Frankreich unterwegs ist und die sich da für Nachmittag eigentlich fürs Museum verabredet haben, bevor Peter die Verfolgungsjagd aufnimmt und so.
Du hast ja total recht, aber das nächste Kapitel beginnt halt auch mit so einer lustigen Abigail-Sequenz. Deshalb, ich sah jetzt hier als Stichwort nur Abigail und das ist auch richtig. Sehr schön.
Das stimmt.
Nee, aber auch Wahrsager und so, also jeder wird da eingespannt und jeder hat mit ihr so sein Päckchen zu tragen. Und das nächste Kapitel, durch die Blume heißt das, beginnt am nächsten Morgen. Da klingelt nämlich das Telefon, während die alle frühstücken.
Und jeder will, dass der Anruf für ihn ist. Onkel Tito sagt, ja, das ist für mich, Mathilda auch, das ist meins. Und Justus hofft, bitte lass es für mich sein. Mathilda geht ran, ganz erfreut. Und dann, nee, Justus, es ist für dich, es ist Peter. Und der berichtet davon, dass das Gemälde gestohlen wurde von Seaman. Es ist weg, aus der Galerie geklaut.
Ja, und dann fahren sie zur Galerie und sehen, die Eingangstür ist richtig gecrasht, ne? Ich meine, das ist ja relativ simpel so, aber sehr effektiv. Also einfach mal kaputt. So,
kaputt, und rein, raus, klauen.
Das ging recht schnell und sie sprechen wieder mit De Haas, ob sie sich umgucken dürfen. Und der ist auch wieder ganz nett und so und kann sich die Nummer auch gar nicht erklären, weil er sagt, das Bild war keine 200 Dollar wert. Und
und auch nur das Bild ist gestohlen worden, ne? Also auch ungewöhnlich, ne? Hängen ja noch ein paar andere da drin, gell? Aber halt schnell rein, schnell raus, gell, eins mitgenommen.
Ja, aber wirklich das Billigste, ne? Da hängen halt richtig teure Schinken wohl, genau. Und dann dürfen sie sich umsehen, weil sie auch sagen, wir sind Detektive, wir sind gerade an einem Fall dran. Und dann lässt der Haas, obwohl die Polizei schon da war, lässt sie aber auch noch mal gucken, weil er will jetzt auch aufräumen. So.
Genau.
Und Bob findet ein pinkes Blütenblatt. Und das erinnert ihn an das, was sie auch im Hotelzimmer von Seaman gefunden haben.
Ganz genau. Und dann kommen sie so ein bisschen ins Überlegen, ne, wie könnte das so zusammenhängen? Und irgendwann fällt bei Justus so auch dann dieses Wort Nelke und frische Blume. Und dann hat Peter auf einmal den Geistesblitz und erinnert sich, na, wer hat denn immer eine frische Blume am Revier?
Und zwar immer eine Nelke. Genau. Das ist
genau, halt. Da habe ich mich damals im Hörspiel auch gefragt, woher Peter das wusste. Also das war ja gar nicht klar im Hörspiel, dass der mit im Museum war. Das hat er da erst erzählt, meines Erachtens. Ne? Weil ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, warum weiß der auf einmal, dass der Mr. Brewster immer nennt, der Chef hier vom Museum, dass der eine Nelke am Revier trägt. Ne? Also das war für mich immer total, hä? Und im Buch, klar, war es dann, der war mit im Museum, der hat ihn gesehen, ne? Dann wurde der beschrieben und, ne?
Ah, Moment, das heißt, im Hörspiel an dieser Stelle ungefähr, obwohl es die Stelle so in dem Fall ja gar nicht im Hörspiel gibt, zu diesem Zeitpunkt haben wir Brewster noch gar nicht kennengelernt. Kommt er erst später?
Also meines Erachtens schon. Er wird nur erzählt, dass die im Hotel, im Museum waren.
Ja.
Und da, was sich was angeguckt haben über die Mumie und sowas. Und da wurde auch von dem Brewster meines Erachtens erzählt. Aber ob da jetzt wirklich auch gefallen ist, dass der immer eine Blume da trägt, müsste ich jetzt nochmal reinhören. Das ist natürlich jetzt auch wieder, ne? Aber das, mir kam das aber beim Hören komisch vor. Ich habe mich auch echt gefragt, woher weiß Peter, dass der immer eine Nelke trägt und dass der das auch immer macht und so, ne? Also das war mir da nicht bewusst, ne? Aber sie kommen natürlich dann ganz logisch auf Mr. Brewster, ne? Der trägt diese Blume. Und
der raucht auch Zigaretten, das wissen wir wohl auch irgendwie. Das hat, also, ne, genau, also im Buch erschließt sich das alles gut und auch diese Herleitung genau. Mit der Nelke und mit der Blume und so und warum die sich, wie die sich anfühlte, wie frisch die war, das leiten die da detektivisch richtig gut her. Und dann sind wir in einem schönen neuen Kapitel, was auch wieder so einen geilen Titel hat. Hummer mit Zitronenlimonade.
Genau.
Sehr schön.
Und dabei müssen wir natürlich herausfinden, warum das so heißt, ne? Und dann sehen wir erstmal die drei, wie sie im Polizeipräsidium sitzen, bei Inspektor Cotta, und ihm erstmal alles erklären. Also sie, ne, erzählen von dem Fall, den sie haben und wie das alles zusammenhängen könnte. Und der Cotta ist so geil skeptisch. Der ist so richtig sarkastisch, wie er halt ist. Also ich erkenne den da so richtig wieder. Ne?
Ja. Und kann ich aber auch verstehen so ein bisschen, weil, also ihre Sachen klingen durchaus überzeugend, aber ne, warum sollte jetzt nicht ein erwachsener Polizist durchaus Zweifel haben? Aber er sagt, okay, dann fahren wir halt mal hin. So. Mhm. Und dann fahren sie ein tolles, riesiges Haus, wo Bruce da drin lebt. Der hat wohl reich geerbt, arbeitet wohl nur zum Spaß. Ne? Und was steht vorm Haus? Der Hammer.
Der Hammer.
Und zwar der, den wir schon kennen, der gelbe mit den goldenen Stoßdämpfern. Stoßstangen.
Da wird es ja wohl nicht so viele geben davon.
Noch nicht mal in Los Angeles, ja.
Ganz genau.
Und da geht's jetzt los. Eine der besten Szenen, finde ich überhaupt. Denn ein sehr schnöseliger Butler öffnet. Reminiszenz schnöseliger Butler kennen wir ja. Ne, auch so gerne bei Leuten, die mit Mumien zu tun haben. Ne? Also so ein bisschen Wilkins.
Ja.
Also unfreundliche Butler gibt's, glaube ich, in dem Drei-Fragezeichen-Universum auch mehrere.
Absolut.
Und Inspektor Cotter stellt auch die Jungs als seine Mitarbeiter vor. Auch im Hörspiel. Das fand ich ja schon.
Das ist schon eine Ansage erstmal.
Genau. Und ja, ne. dann kommt ein unglaublich schönes. Also wenn wir ein Lieblingszitat haben, dann kommt es bei mir jetzt, dass Justus nämlich sagt, Cerberus? Und Peter fragt, du kennst den Heini?
Ja.
Und Justus erzählt dann, ja, nee, das ist ja irgendwie griechische Mythologie, Höllenhund, Zugang zur Unterwelt bewahren. Und Peter sagt so, sag ich doch, du kennst ihn.
Ja.
Ich habe mich beim Hörspiel hören weggelegt und ich fand es auch, es ist wortwörtlich so im Buch, also das hat sich Herr Sonnleitner ausgedacht. Chapeau.
Genau, und sie kommen dann zu Mr. Brewster und der ist natürlich wieder allglatt und super nett und dann befragen sie ihn, der will aber nicht ganz mit der Sprache rausrücken. Ne? Also er ist schon so in seiner, also man merkt schon, der will hier irgendwas verheimlichen, ist aber so künstlich nett, ne? Also so richtig so
er,
über.
Aber er ist schon komisch. Also er sagt zu Cotta Motta und irgendwie ist es so, also irgendwie ist es irgendwie komisch. Und jetzt muss ich nochmal hier mit meinem Kunstgeschichtswissen und so um die Ecke kommen. Er sagt ja, Momentchen, ich muss mal eben die Ölfarben zudrehen, ne, so während unseres Gesprächs, die trocknen sonst aus. Bis Ölfarben austrocknen, dauert es extrem lange. Also selbst auf einer Leinwand dauert es auch, bis die getrocknet sind. Tage bis zu Wochen. Ne? Und das macht auch gerade den Charakter von Ölfarben aus. Denn mit Ölfarben kann man sehr lange ineinander malen. Und das ist also, da ist die Zeit eher, also da hat man eher viel Zeit. Natürlich ist es nicht schön, wenn die Tuben da rumliegen, aber es ist nicht so schnell. Es kann natürlich sein, dass es ein Vorwand ist von Brewster, damit er irgendwie da so rauskommt aus der Nummer. Aber das zum Thema Ölfarben. Ich habe gleich noch einen zweiten Exkurs zum Thema Ölfarben. Das kommt noch später.
Sehr schön. Und dann geht es eigentlich relativ fix, dass Justus eigentlich sich das alles mal so anguckt, diese ganze Szene. Er sieht diese ganzen Bilder. Ne? Jetzt merkt man eigentlich nur, wie er in seinem Kopf da anfängt zu kombinieren, zu gucken, was ist hier eigentlich Phase. Und sieht diese ganzen Farbtöpfe stehen, die Bilder und
Zigaretten auf dem Tisch liegen da auch, ne? Zigaretten und ein Zeitungsartikel auch. Und da, genau, fallen die richtigen Teile in Justus' Gehirn an die richtige Stelle. Und er sieht ein Bild, ne, mit dicken Pferden.
Ja, richtig, genau. Was auch wieder da als wieder wertungsmäßig auch als hässlich wieder deklariert wird, ne?
Das ist so ein Stil, den Justus schon kennt, genau. Und dann will er plötzlich Zitronenlimonade, er hätte irgendwie Erkältung.
Genau. Und es ist aber auch schon, wollen die da nicht auch schon gehen?
Ja, sie wollen gehen.
Dass er auch sagen, wir haben alles gefragt und eigentlich, ne, sagt Cotta auch, jetzt gehen wir wieder und so.
Die können ja auch nichts machen, genau. Und Brewster sagt so, ich streite hier alles ab und es stimmt alles nicht, sie können jetzt gerne gehen und Cotta hat halt keine andere Möglichkeit. Genau. Und dann fällt Justus ein, ach, er würde gerne noch was trinken. Gerne.
Also kotzen wir mal.
Ja, und
Zitronenlimonade.
Kein Wasser, genau. Also ich hätte ihm ja keine Zitronenlimonade gegeben, aber gut.
Ja, genau, aber der Brewster ist da ganz unbedarft und holt lässt welche bringen, ja, auf einem Silbertablett, ja, vom Butler.
Selbst schuld.
Genau, also der wird ihm da gereicht und Justus hat ja natürlich überhaupt nicht vor, das zu trinken, sondern der schüttet es erstmal auf dieses Bild mit den Pferden.
Genau, und das ist dann auch, da ist das Hörspiel auch eigentlich ganz gleich, ne? Da ist es genauso, da, auch da kippt Justus die Zitronenlimonade über das Bild und nächste Szene, nächstes Kapitel auch, alle sind komplett entsetzt und Justus erklärt. Ne? Diesmal lässt er den Chemiker raushängen und sagt, ja, die Säure in der Limo wäscht die wasserlöslichen Farbpigmente schneller ab, ne? Und die müssen ja wasserlöslich sein, damit sie in die Airbrush-Pistole passen. Jetzt kurz ich. Also, das funktioniert in diesem Buch, in diesem Plot natürlich total bombig, aber meistens wird halt für Airbrush Acrylfarbe genommen. Ja, Acrylfarbe ist wasserlöslich, aber nur solange sie noch nass ist. Ist Acrylfarbe trocken, geht da gar nichts mehr. Also, ne, von daher, also im nassen Zustand kann man die wirklich mit einem nassen Lappen wegwischen, habe ich selber schon gemacht, aber wenn das trocken ist, ist da halt nichts mehr. Und deshalb wird Acrylfarbe halt auch so gerne von Künstlern und Malern mittlerweile nämlich benutzt, weil die eine hohe Farbbrillanz hat und eben wasserlöslich ist, nicht so viele Ausdünstungen hat. Deshalb auch Kinder können gut mit Acrylfarbe malen. Im Gegensatz zu Ölfarbe, da waren viele Ausdünstungen drin. Da war halt immer auch noch ein Lösungsmittel drin, die langsame Trocknungsdauer und so weiter. Und das, und bei Acryl, da muss man wirklich schnell sein. Wenn man da seine Pinsel, wenn man da zwischendurch irgendwie quatscht oder mal aus dem Raum geht, in kürzester Zeit sind die Pinsel halt auch eingetrocknet. Und dann kann man die in der Regel wegschmeißen, außer man geht da jetzt irgendwie mit Terpentin oder irgendeinem Lösungsmittel
dran. Ich hätte nämlich noch gesagt, wenn das jetzt wenn man das jetzt gleich macht, wenn er das gerade eben erst besprüht hat, ne? Der war jetzt vielleicht gerade dabei. Aber selbst das ist wahrscheinlich zu kurz, dann wäre das schon wieder zu trocken, ne? Also das habe ich mir jetzt gerade nur gefragt.
Genau, und sprühen geht halt noch schneller, weil es halt sehr, sehr fein ist.
Ja,
und
klar, logisch.
Ja, und ob jetzt eine Zitronenlimo, weil er von Säure spricht, ich glaube, mehr als 5% Säure ist auch in so einer Zitronenlimo, das ist ja keine Essigsäure oder kein Essigessenz, ne, mit dem er da rumspritzt. Also so, ob das jetzt einen größeren Unterschied macht als Wasser.
Der Butler hat hier ordentlich die Zitronen ausgepresst, die frischen, und hat da so einen Schluck Wasser reingemacht und dann ist das mal mega Zitronen.
Ja, also es kommt Säure natürlich, für die Geschichte kommt es natürlich total gut, aber ich glaube, wenn wir das in der Realität versuchen, bleiben, glaube ich, die dicken Pferde schön auf der Leinwand. Genau. Und naja, hier zerlaufen sie halt und darunter sehen wir ein altes Barock-Ölbild, wo zum Glück Firnis drauf ist, das muss man jetzt wissen, wenn man kein Kunstexperte ist. Das ist eine extra Schutzschicht, die oft auf alte Bilder aufgetragen wird. Die wird auch ab und zu erneuert, weil die auch irgendwann vergilbt und verbleicht und dann wird das ganz vorsichtig abgenommen. Dann kommt wieder neuer Firnis drüber, das schützt das Bild vor Austrocknung, damit die Bilder auch nicht so Risse kriegen und die Farben frisch bleiben. Und das ist halt bei Ölfarbe schon so, die bleibt halt sehr lange sehr, 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 sehr frisch auch. Genau. Und wir sehen einen dicken Engel.
Ja, da ist er, das barocke Engelchen in Nöten. Und jetzt ist er aber wieder da. Und damit ist es ja eigentlich, ist die Katze aus dem Sack. Es ist bewiesen, ne? Und
Ja, aber jetzt wird sowohl im Hörspiel als auch im Buch ja noch mal richtig spannend, weil wir denken, okay, jetzt kann Cotta sagen, so mitkommen und das war's jetzt. Aber Mr. Brewster ist wehrhafter, als wir vielleicht gedacht haben.
Und er hat da ganz praktischerweise auf seinem Werkzeug, eigentlich ist er schon so ein bisschen, komm, okay, ich gehe jetzt. Und er tut ja erst so, dann gehen wir mal jetzt aufs Präsidium und dann schnappt er sich aber eine Nagelpistole von seinem Werk, von seiner Werkbank.
Ja, wo ich auch so
bedroht damit.
Genau, Peter, glaube ich, ne? Also auf jeden Fall und auch Cotta, dass er die Waffe wegnimmt, ne? Auch guter Spruch, ne? So, sonst tacker ich ihnen die Ohren hier an die Wand, fand ich auch eher ist so ein TKKG-Spruch, dachte ich auch. Ja, aber
das stimmt.
Im ersten Impuls rief ich auch so Nagelpistole. Normalerweise wird da auch mit dem Tacker gearbeitet, aber nein, wahrscheinlich kann man auch Leinwände auf Rahmen nageln, von daher auch gerne Nagelpistole.
Aber ich habe mir jetzt die Frage gestellt, also ich habe erstmal gelesen Nagelpistole und dachte, ja okay, schön. Ne? Also und ich dachte, wie bedrohlich ist das jetzt wirklich?
Die ist,
ne?
die ist sehr bedrohlich.
Und wie oft kann man mit der nacheinander schießen? Also ist die wie, oder schießt die einen Nagel raus und dann muss man erst, also das ist ja mit Druck, ne? Aber hätte der den jetzt allen drei einen Nagel in den Kopf schießen können? Oder ins...
Also so glaube ich nicht, aber und ich glaube auch nicht, dass du, wenn du mit einer Nagelpistole schießt und jemand steht einen Meter weiter weg, dass der Nagel da ankommt. Aber wenn du eine Nagelpistole bei jemandem aufsetzt, Dann geht der Nagel durch das, auf das du ihn aufsetzt. Also kommen immer wieder Leute mit Nägeln in der Hand irgendwie zum Beispiel in die Notaufnahme, weil die mit der Nagelpistole ausgerutscht sind und so. Also da ist schon ordentlich Bums
hinter.
Ja, also
das kann ich mir schon verstehen. Aber wenn man sich die Szene vorstellt, wie der jetzt da steht und die drei und Kotter stehen mit ihm, in dem, ich finde das affig. Also das ist für mich eine Szene, die ich ganz, ganz schlimm finde. Dann hätte er irgendwas anderes. Da hätte er sich einschnappen können und das Messer an die Kehle oder sich einschnappen und dann die Nagelpistole irgendwo hin, wo es gefährlich wird. Ne? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, steht mit der Nagelpistole da und Kotter hat eine Waffe und alle drei stürzen sich auf ihn und treten ihm die Pistole aus der Hand. Nee, da komme ich überhaupt nicht drauf klar.
Okay, also ich habe die Nagelpistole durchaus als sehr bedrohliche Waffe gesehen. Bei mir geht's gleich erst in die nächste, beim nächsten Schritt, wo ich dann anfange und denke, na, haha, pass auf, kann ich dir auch gleich zeigen. Genau, und jetzt kommt ja eine super Szene. Vor allen Dingen, Brewster redet ja auch mit Peter, dass der mitkommen soll, mit dem Größten und Stärksten. Ja. Da frage ich mich auch so, da würde ich mir doch den kleinen Bob aussuchen. Aber
richtig.
Bob hat ja jetzt eine Idee und versucht halt an ein Palettenmesser zu kommen. Und Bob bedroht dann Brewster, der dann auch lacht und sagt so, Nagelpistole gegen Palettenmesser und so, aber Bob bedroht ja dann das Engelsbild. Ist ein super Move, wenn man weiß, was ein Palettenmesser ist, nicht mehr. Ich zeig dir mal ein Palettenmesser.
Ach Gott.
Also die gibt's in allen Größen, ne? Das ist so eine mittlere Größe. Die gibt's auch noch kleine, die gibt's auch noch größer. Also letztendlich ist so ein Palettenmesser so eine Art Spachtel. Das Ding ist nix. Also ich kann hier macht
das ist weder scharf noch ist das spitz.
Das ist auch, ist ja auch noch das ist auch sehr relativ biegsam. Ich zeig Jenny jetzt gerade hier in der Kamera eins von meinen Palettenmesser.
Wir verlinken die Palettenmesser in den Shownotes.
Nein. Oder wir machen ein Foto für Instagram. Also so mit einem Palettenmesser. Ich habe es mir wirklich überlegt. Also Paletten kennt ihr, wenn ihr das so kennt. Also eine Spachtel kennt ihr. Oder wenn ihr mal eine Torte mit Creme zum Beispiel bespachtelt habt. Da gibt es das in der Küche auch. Also das kann halt nix so. Das heißt zwar manchmal Palettenmesser, aber eigentlich ist es halt so ein kleiner Spachtel. Und, und wenn man so macht, und Bob will ja da irgendwie ein Loch reinmachen.
Er will das zerfetzen,
er will das in kleine Stückchen schneiden, wo ich denke, wie lange soll Brewster warten? Also du kannst vielleicht ein Loch reinmachen, aber wahrscheinlich verbiegt man eher die Palette, weil so ein altes Ölgemälde, das ist schon ganz schön dick so mit so viel Öl drauf. Also, nein, lach ruhig.
Ich muss gerade erstmal eine Runde lachen, weil das echt lustig ist. Ich habe mir auch gar keine Vorstellung, ich hätte es ja auch mal nachgucken können. Ja, aber das ist jetzt noch lustiger, wenn man das einfach sieht, wo ich mir dann denke, man hätte es eher andersrum machen müssen. Das ist hier wertvollstes Palettenmesser. Das verbiege ich jetzt.
Also vielleicht mit dem Stiel, weil ich glaube, mit dem Stiel, also mit dem Griff, mit dem Holzgriff oder aus.
Gut, ja, cool, er kann das ja, aber da kann das auch nur in Stücke kloppen oder hacken, aber er kann das nicht zerschneiden.
Er könnte halt ein Loch, also vielleicht könnte er ein Loch reinmachen. Auch das wäre wahrscheinlich.
Vielleicht reicht das auch. Ja, aber. Aber anscheinend könnte das ja eventuell schon reichen, weil Bob natürlich jetzt hier seinen Moment hat, dann zu sagen, Mensch, Sie sind nicht einfach nur ein Mann, der gerne Kunst sammelt. Nein, aber du hast es bestimmt irgendwo aufgeschrieben.
Nicht ganz so wörtlich, aber er erkennt ja sehr gut, ne, dass er halt so ein Kunstliebhaber ist und dass er sich auch die Kunst, dass er die Kunst haben will und für sich haben will und auch in einem Raum mit sich ganz allein und der Kunst sein will und da halt so eine Art, fast schon so eine Art Fetisch hat. Und so wie Bob das überzeugend rüberbringt, halt selber so etwas, ne? Also er ist ja selber so jenseits von allem und macht selber, also wird selber ganz man ist ganz überrascht.
Also der ist ja auch in,
und halt sehr bedrohlich. Und ich finde es eine super Idee, weil Bob endlich mal zeigen kann, was er so drauf hat. Und so, wie er sich gibt, schon fast ein bisschen verrückt, macht es halt auch Eindruck auf Brewster. Und es heißt ja auch im Buch, Bob gibt's ich ebenso verrückt wie sardonisch, kleine Erklärung, heißt grimmig, grimmig, schmerzvoller Spott und ist im Gegensatz zum beißenden Spott des Sarkasmus. Also er ist sardonisch und so wirkt er dann auch und dann gibt Brewster dem Bild zuliebe, dem dicken Engel zuliebe, gibt er auf.
Ja, Wahnsinn, ja, also da nochmal gut abgewendet, das Unheil,
Ja, und super Move von Bob. Also, ob das jetzt mit dem Palettenmesser geht oder nicht, das hätte er auch mit dem Bleistift machen können, fieses Loch in den dicken Engel machen können. Also, das wäre halt für Brewster auch bitter gewesen.
Hätte auch schon gereicht. Überhaupt jede Beschädigung an dem Gemälde, ne? Oder hätte er auch noch mal irgendwas drüber gekippt, ne? Irgendeine Farbe, die sich dann auch nicht abwäschen lässt oder so. Also, einfach das Verschandeln, das in irgendeiner Art und Weise angreifen, ne?
Ja.
Das hat ja schon gereicht.
Also, das Bild als Geisel zu nehmen, war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter
Ja, und da stelle ich mir tatsächlich auch vor, also wenn das in der Szene dann auch so ist, wenn dann doch der Brewster auch dann jemanden dann auch mit der Nagelpistole wirklich auch aktiv bedroht, ne? Also der hat sich jetzt wirklich vielleicht den Peter geschnappt und ich meine, es ist ein bisschen derb, wenn das ihm an die Schläfe setzt oder so, ja, aber reicht ja auch schon die Hand, ne? Also man will einfach nicht, dass der denjenigen jetzt verletzt, ne? Also dann passt dieses Duell, ja, wie das Kapitel auch heißt, passt das auch sehr schön, ne? Dass die sich dann doch irgendwo ja duellieren, ne? So.
Ja. Ja, letztes Kapitel ist es, ne?
Ja, wir sind im letzten Kapitel.
Guck mal, wie schnell das ging.
Wow, Mensch, die Zeit vergeht wie im Flug, oder? Ja, also der Brewster ist überführt. Sie gehen raus, letztes Kapitel. Natürlich muss es geht ja auch irgendwie noch um Fußball, oder? War da nicht was?
Ja, war so im Titel, ne? Genau.
Also sie haben noch mal ein Fußballspiel, ne? Und ich glaube, es ist sogar jetzt so, dass die letzte Spiel in dem Turnier. So,
genau. Okay? Aber es ist so, zum Beispiel im Hörspiel, finde ich, könnte es eigentlich auch, nachdem Brewster überführt wurde und mitgenommen wurde, könnte es eigentlich auch zu Ende sein.
Ja.
Ne? Aber in 18 wird jetzt alles nochmal wirklich en Detail aufgelöst. Und das finde ich schön, dass alles, jeder offene Faden, der noch da ist, noch sowas, noch eine Auflösung bekommt. Und du hast recht, wir sind im kleinen Finale, also es geht um Platz 3, beziehungsweise Platz 4. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig wie ne, der Sieg des Turniers. Andererseits sind sie kurz vorm Elfmeterschießen. Auch da denke ich wieder, boah, der Manager ist jetzt sehr interessiert an den Zusammenhängen, was da jetzt bei diesem Kriminalfall so war. Und also, dass der nicht bei seiner Mannschaft ist, weil Elfmeterschießen, ja, das Spiel vorher dauert 90 Minuten und wenn die dann unentschieden spielen, ist es so, dass es nochmal zwei Verlängerungen, ich glaube eine halbe Stunde gibt. Also das zieht sich ewig, bis die zum Elfmeterschießen kommen. Aber Elfmeterschießen selber ist zacki zacki.
Ja, und das ist auch eigentlich auch mega spannend. Also das ist echt das, wo ich dann auch sage, Mensch, da willst du doch gerade gucken, ne?
Also das guckt man sich, so, genau, ne? Und das guckt man sich gerade an. Andererseits, also ist es ein bisschen unrealistisch zu sagen, Jungs, können wir nicht 5 Minuten warten? Allerdings ist es aber auch gut gemacht, weil es ist sowohl im Hörspiel als auch im Buch miteinander verwoben. Also, dass sie zwischendurch immer gucken, wenn einer schießt. Genau. Und dann gleichzeitig mal wieder irgendein Fakt aus diesem Fall irgendwie darlegen. Und zugunsten des Falls ist es eine sehr spannende Szenerie, finde ich.
Richtig, ja. Das stimmt. Und
dann erklären wir doch jetzt mal, wie die Masche von Brewster lief.
Genau, der hat sich ja überlegt, er ist ja auch der ganze Drahtzieher dieser ganzen hier fette Engelleben, oder dicke Engelleben gefährlich, ne? Also er ist ja der Drahtzieher dieser ganzen Einbruchsgeschichten, ne? Sich da alle Bilder anzueignen und hat das immer schon auf die Masche so gemacht, dass der irgendjemanden da über Telefon oder auch hingeschickt hat vielleicht, ne? Also immer Mittelsmann hatte in den Auktionshäusern, der für ihn die Bilder ersteigert hat.
Halt, stopp, erst hat er 2 Leute engagiert, die Bilder geklaut haben in seinem Auftrag. Die haben dann auch die Bilder übermalt, also das waren jetzt keine Künstler, die haben die halt irgendwie übermalt und zwar mit einer Farbe, die sich leicht abwaschen lässt. So. Ja, und dann haben die sie wiederum versteigert. Und er hat sie dann anonym über einen Mittelsmann ersteigert, was eigentlich auch extrem umständlich ist. Er könnte auch sagen, 2 Leuten klaut mir die Bilder. Naja, gut, aber um das alles zu verschleiern, hat er das halt mit diesem Trick so gemacht und blieb dann wohl sehr lange unerkannt. Eigentlich bis Justus und Peter und Bob kamen.
Genau. Und da bei dem Auktionshaus hat das auch wieder so gemacht, ne? Es wurde geklaut, es wurde übermalt, es wurde da freigegeben und er hätte dann wieder den überboten, bis dann der andere hoffentlich irgendwann mal aufgibt. Aber Mr. Seaman ist einer, der nicht aufgibt, der will immer gewinnen. Und deswegen hat er so lange weitergeboten, dann ist auch noch die Verbindung abgebrochen und dann ist das Kind natürlich im Brunnen gefallen und dann war das Bild erstmal weg bei Seaman.
Genau. Und auch schön, da haben wir am Schluss wieder einen Rückgriff auf die allererste, die Anfangsszene, das finde ich schön gerundet von der Geschichte her und genau, und Brewster, der ja, also wenn man sich halt vorstellt, dass der wirklich so bilderverrückt ist, das heißt, der will diesen dicken Engel auf jeden Fall haben und da ist dem auch nichts zu schwer, um da ranzukommen und deshalb kann man vielleicht verstehen, warum der da derartig viel Energie reinsteckt. Also er bricht ja bei Seaman ins Haus ein, Da ist das Bild ja nicht, weil die Gattin ja sagt, das kommt hier nicht rein. Und raucht da mal eben, ne? Weil,
ja, genau, ja. Da raucht er mal eine so, ach nee, unverrichtete Dinge, gehe ich hier wieder weg, aber ich lasse noch mal was von mir hier. Warum nicht? Na? Und dann weiß er aber nicht, wo ist das Bild dann? Ne? Er hat ja keine Ahnung, es ist nicht bei ihm zu Hause, aber er muss es ja irgendwie haben, also muss er ja irgendwie versuchen, an ihn ranzukommen. Und dann entwickelt er diese witzige Geschichte des Fluchs.
Ja, und die Leute, also, ne, die Mannschaft halt ins Museum einzuladen. Also da ist schon sehr viel Initiative und Kreativität da, dass das auch genau so wird. Und nicht nur, dass er diese Geschichte ja initiiert mit, das könnte der Fluch sein, weil ihr zu der Mumie nicht nett wart. Dann muss er ja auch diese ganzen Fluchauswirkungen, die muss er ja auch inszenieren. Er muss das Essen vergiften.
Er muss die Platte, das Loch graben unter der Platte.
Ja.
Er muss das Wespennest in den Schrank tun. Er
verkleidet sich selber scheinbar ja wohl als, als Anubis, ne? Und, ja, und läuft da halt auch, begibt sich halt auch auf fremdes Terrain in dieses Stadion, wo ja auch, also wenn sich die Mannschaft zusammengetan hätte und hätte gesagt, den schnappen wir uns, den kaufen wir uns und hätten den verkloppt.
Ja, also dann wäre es schon vorbei gewesen. Aber letztendlich war das ja sein Geniestreich sozusagen. Denn mit dieser Verkleidung hat er es ja geschafft, den Seaman dann so aus der Fassung zu bringen, dass der sich in seine, in seinen Porsche gesetzt hat und dann schnell ein Rades zur Galerie gedüst ist, wo er ihn ja dann verfolgen konnte. Und ab dem Zeitpunkt wusste er, wo die dicken Engel sich für sich verstecken.
Genau, also einerseits sehr clever und sehr akribisch mit dem, was er so macht. Allerdings ist er auch schon, also da müssen schon viele Zufälle auch zusammenpassen, damit es auch so klappt. Also da hätte es vielleicht auch andere Wege gegeben, denke ich jetzt mal. Und ich meine, andererseits macht er halt aber auch so Fehler wie, ich rauche überall meine ganz seltenen Zigaretten, die sofort zu mir zurückverfolgbar sind. Ich trage
ständig
Nelken,
meinen Anzug, ja, wie Kotter auch so schön gesagt hat, den er auch trägt, wenn er klaut. Das war ja auch so eine schöne.
Den er aber auch beim, den trägt er ja sogar auch beim Malen.
Ja.
Also so,
und
naja,
auch,
gut. Also,
es steht ja auch drin, er zieht ihn nie aus, auch beim Schlafen nicht, sagt ja Peter.
Schlafanzug.
Er hat ihn ja, immer
ja,
an.
Genau.
Denke ich ja an Barney Stinson von How I Met Your Mother, der ja auch immer im Anzug rumläuft und
das
dann
stimmt.
Bei so einer Übernachtungsparty auch einen Satin-Anzugspyjama hat. Genauso stelle ich mir das
gut,
vor.
Ne? Ja, so sind Geschmäcker dann halt unterschiedlich. Nicht so im schönen Frotte-Pyjama. So.
Nein,
das muss dann schon
schön, der Anzug
schön sein.
Genau.
Genau. Justus erklärt dann auch noch, ne, der Auktionator, der hatte ja diese farbige Hand, das ist ihm aufgefallen,
genau.
Und er hatte auch die Spritze auf Siemens, auf Brewsters Hand gesehen,
ja.
Und so kam er dann dazu, obwohl, jetzt muss ich auch nochmal sagen, also die Farbe an dem Bild im bei der Versteigerung kann nicht mehr frisch gewesen, aber
ja,
gut,
genau,
geschenkt,
ja.
Ne, mit der,
aber
mit der frischen Farbe.
Aber es muss ja
Farbe,
irgendwie passen und konstruiert sein für die Story, ne, also es ist schon okay, ja.
Genau. Und währenddessen läuft immer das Spiel. Wir sehen immer, ne, wer,
genau,
wie es gerade steht für welche,
ja,
Mannschaft.
Und dann hat einer verschossen, genau. Und Seaman muss den letzten verwandeln. Es ist natürlich Seaman, der den entscheidenden Elfer natürlich absolut Kalkül, Nerven wie Drahtseile, haut er das Ding rein, weil er ist ja total gelöst jetzt, ne? Und
er ist zurück, genau.
Er braucht natürlich seinen Moment.
Und kurz. Und schön vorher, dass auch noch die Nummer mit diesem fiesen Paparazzo noch aufgeklärt wird, weil der tauchte ja gar nicht mehr auf, der ja Peter alle Finger einzeln brechen wollte. Und da wird halt noch erklärt, der wollte Seaman beim Vertragsbruch mit falschen Schuhen überführen. Also der hatte da wohl so einen Werbedeal,
ja,
und der wollte den jetzt fotografieren, dass er doch mal andere Schuhe trägt. Und dann, haha,
ja,
großer Skandal.
Wow.
Aber ich finde es ja immer gut, wenn Dinge nicht nur aufgemacht, sondern auch in irgendeiner Form beendet
ganz genau
werden. Von
das
daher
war schön,
dachte ich, okay,
das aufgegriffen,
also,
wurde, auf jeden Fall. Und dann wird noch auch,
ja,
ein allerletztes Detail, das ist ja dann eigentlich, wo wir jetzt kurz vor der Endszene stehen, natürlich eine große Mysterium bleibt ja noch, denn wie konnten diese Stimmen aus dem Jenseits, ja, und Justus sagt im Hörspiel ja sogar Stimmen aus dem Nichts, also da gibt es ja wirklich eine ganz plakativ Reminiszenz an Stimmen aus dem Nichts und wie jetzt die Stimmen da in die Wohnung gekommen sind. Oder eigentlich eher nicht in das Haus, sondern in das Hotelzimmer tatsächlich. Weil da haben sie diesen Kunstblumenstrauß,
ja,
gefunden mit diesem Fußball drauf, der ziemlich kitschig, komisch,
genau,
aussah. Und da hat sich natürlich ein Lautsprecher versteckt mit Antenne und so wurde das gemacht. Und dann wird er auch natürlich, kriegt er auch gebührend nochmal seinen Auftritt, indem sie Seaman damit natürlich nach seinem Sieg zum dritten Platz dann nochmal erschrecken, ja, ihn nochmal ängstigen damit, ja, und dann eigentlich zur großen Jubelfeier, dritter Platzfeier ihn aufrufen. Ja. Und jetzt schön, und jetzt schließt sich auch der Kreis um unsere liebe Abigail, denn Justus hat eine Idee. Jetzt will er natürlich dieses Equipment nutzen, um die Abigail aus dem Haus zu kriegen.
Und das finde ich schön, dass da halt die Geschichte auch nochmal abgeschlossen wird. Wir nochmal ein Lachen, also die lachen da ja nicht, aber da würde so ein Abschlusslacher aus dem Hörspiel super passen, weil das ist wirklich lustig. Und auch, dass die Spieler jetzt alle so gelöst sind, es gibt eine große Party, weil die waren eigentlich nach dem Erreichen des dritten Platzes jetzt nicht so wirklich gut gelaunt, weil es ist halt nur der dritte Platz und es lief ja alles nicht so toll. Aber dann wollen sie halt eine Party machen. Und ich finde es hier auch viel stimmungsvoller, weil das ja in der Kabine im Stadion ist, während ich glaube, im Hörspiel sind die im Hotel. Oder?
Oh, das könnte ich jetzt gar nicht mit Gewissheit sagen.
Und da dachte ich, das ist irgendwie jetzt im Hotel. Aber da machen sie ja auch eine Party. Und da finde ich den Schluss eigentlich auch ganz, ganz versöhnlich. Aber der Schluss mit Abigail ist einfach granatengut im Buch.
Das ist, ja, absolut. Ne? Also das einfach dann nochmal aufzugreifen. Und dann hat das auch ein ganz rundes Ende. Ne? Da wissen wir auch, okay, die kriegen die Abigail doch noch aus dem Haus. Weil sonst sitzt die ja dann in den nächsten 80 Fällen ja immer noch im Haus, wenn die nicht wegkriegen.
Stimmt, und da du die gar nicht kennst, heißt das, die ist ja dann irgendwann mal weg. Und ich glaube, sowas würde sich nicht auch mehr über mehrere Folgen wahrscheinlich ziehen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, das müsste ja dann wieder der andere dann wieder auch aufnehmen. Ne? Ich meine, die haben ja zwar so in dem Autoren-Team, denke ich jetzt mal, ne, dass da schon einige Sachen ja aufgegriffen werden. Andere greifen ja auch Sachen von anderen auf. Ne? Da lassen doch auch mal Personen handeln, die vielleicht eine andere erfunden hat oder sowas. Ne? Also, aber ich glaube, die wäre jetzt kein Charakter, den man nochmal holen müsste. Ich denke, die Abigail ist tatsächlich auch eine Reminiszenz an Stimmen aus dem Nichts. Ich bin da.
Vielleicht, also kann ich weder das eine noch das andere sagen, aber ich könnte mir durchaus mal vorstellen, vielleicht taucht die nochmal auf und ist auch mal Auftraggeberin oder so, weil so ältere komische Damen.
Ja, sowas pflanzt man ja dann, das stimmt, genau. Also das wäre ja auch so wieder so eine Gelegenheit so für alle, fürs ganze Universum, so jemanden zu pflanzen, wo man dann sagt, ach, den kommen wir doch aus dem Fall, ach, den kannten wir doch von da und da. Stimmt, das wäre eigentlich auch ziemlich cool.
Und ja, dann können wir ja eigentlich mal gucken, sind denn unsere Rätsel jetzt so gelöst? Was waren jetzt noch deine Fragen vom Anfang?
Nö, also die Fragen, wo ich sagte, ich würde gern wissen, warum Justus da so nicht wusste, wer jetzt der Seaman ist und woher wusste Peter das mit der Nelke? Ne? Also wo sind da so die Szenen gewesen, ne, die da im Hörspiel natürlich da zusammengekürzt wurden, ne, und dann einfach zu schnell dann offensichtlich wurden? Das hat mir dann bei den Szenen halt hat sich dann erschlossen.
Ja, und das sind dann so Kleinigkeiten, das sind immer so Reibungsverluste, die, glaube ich, wirklich durchs Kürzen so kommen, dass wir da manchmal so Ungereimtheiten haben, die jetzt aber nichts Dramatisches sind. Ich habe mich ja auch gefragt, warum sich Peter so gut mit Zigarettenmarken aus Frankreich auskennt. Ja, weil er da mal ein Referat drüber gehalten hat. Also das befriedigt mich auch nicht ganz, aber es ist ein Erklärungsansatz. Und ja, leider mein Bitte-Rätsel haben wir noch nicht gelöst. Vielleicht ist das dann wirklich eine Spezialität der Hörspiele. Ich werde es mal weiter beobachten, weil es gibt es im Buch nur an einer Stelle und da sagen es, glaube ich, Justus und Bob gleichzeitig. Aber das, wenn man das nur liest, ist es halt nur ein Bitte. Man könnte ja auch sagen, was? So, aber
aber das ist natürlich in den Hörspielen schöner, da kann man ja viel schöner intonieren. Ne? Also wirklich so dieses, ne, also das ist, hätte ich jetzt auch gesagt, so ein Hörspiel-Ding. Ja, also das.
Ich werde es weiter verfolgen und in den nächsten Folgen, die wir hier, vielleicht achten wir mal drauf. Und ich glaube jetzt, auch wenn ihr da draußen drauf achtet, vielleicht merkt ihr jetzt überall, wo dieses Bitte rumwimmelt. Und also da gebe ich nicht auf.
Bitte?
Da vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal eine Erklärung. Vielleicht frage ich mal irgendwann den Herrn Minninger oder so. Weil andere Sachen werden ja auch öfter mal eingebaut, ne? Dass der ja auch manchmal seine Auftritte hat. Und von daher,
Also, das bleibt auf jeden Fall spannend. Das bin ich gespannt, wie sich das noch entwickelt. Hattest du noch eine, außer das Bitte?
Naja, ich hatte halt die Zigarettengeschichten.
Ach so, das Zigarettengeschichte.
Ja, und das Justus Jeff halt so Dudes, das waren mehr so Kleinigkeiten. Das ist ja jetzt auch nichts. Also ich hatte jetzt aber keine großen Sachen, wo ich denke, verstehe ich überhaupt gar nicht.
Nee, genau. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt auch gar nicht verstanden hätte, warum jetzt einige Sachen irgendwie gemacht wurden. Ne?
Ja.
Also das war schon auch im Hörspiel gut.
Ja.
Schon zusammengefasst. Und man hat einfach nur durch das Buch nochmal eine viel schönere Erklärung.
Ja.
Ne? Und dann auch gerade diese ganzen Szenenwechsel und das, ich bin jetzt schon fast beim Fazit.
Ja, aber können wir, ich glaube, das passt
aber
ganz
gut. Aber es ist
gut,
ja vollkommen okay, weil es ist einfach, dieses Hörspiel ist natürlich so von der Thematik her speziell. Ja, es ist ein Sportfall, ja, es geht um Fußball. Aber wir haben tatsächlich hier auch diese Sache, dass es ja doch der Fußball doch nur Randthema ist. Ne? Es ist mehr das Museum, es sind die Bilder, es sind der Diebstahl später und diese ganzen Anschläge, ja, diese Fallen, diese ägyptischen Fallen, ne, Fußballfalle, ja. Und die sind doch viel präsenter, was ich dann wieder schön fand. Ne? Ich meine, klar, im Buch sind natürlich diese ganzen Fußballszenen nochmal auch so ein bisschen ausführlicher beschrieben, ne, wie die da spielen und wie dann da getrippelt wird und Pässe und sowas, ne? Aber das habe ich relativ fix überlesen, weil mich das einfach als Thema nicht so interessiert. Aber es muss halt rein, ne? Und weil es um Fußball geht. Das Buch an sich hat sich echt schön lesen lassen. Es hat sich echt total, ich habe das total schnell, flüssig gelesen. Es hatte keine Stellen, wo ich dachte, oh, wann kommt es endlich mal zum Punkt oder so, ne? Oder irgendeine Szene, wo ich dachte, oh, das war jetzt irgendwie nicht nötig. Also ja. Alle Szenen, die irgendwie drin waren, haben auch was zur Story beigetragen. Und vor allen Dingen schön immer diese aufgesplitteten Handlungen, ne? Wo man alle drei nochmal auf ihrem Weg begleitet. Das finde ich immer fast mit am schönsten. Also das, ja, wo man da auch mal so einen kleinen Cliffhanger setzt und sagt, also es war jetzt natürlich immer abgeschlossene Sachen, ne? Manchmal ist es ja auch so, dass es bei dem anderen dann irgendwas passiert, dann geht das mal der andere weiter und dann kommt man zu dem nochmal zurück, ne? Ja, rundum doch ein Fall, der schon einen gewissen Wiederlesfaktor hat. Also ich.
Ja, auch das, weil also es hört sich halt auch angenehm. Also es ist nichts kreischig, es ist nichts quietschig, kann man gut weghören. Und ich bin da halt durch so ein Tal und über so Berge gegangen. Also so in meiner Erinnerung fand ich den ja erstaunlich gut, den Fall. Wahrscheinlich auch irgendwie mit dem Schluss, mit Bob und so und mit diesem ganzen Bilderkram und so. Beim ersten Hören war es auch noch dann wieder okay. Dann beim zweiten Hören dachte ich zwischendurch, was ist denn das für eine unlogische Grütze? Weil wenn einem dann die Logikfehler oder ne, ich halt mit meinem Spezialkunstthema, dass ich dachte, na. Aber dann, dann wurde es dann aber immer wieder besser. Also auch gerade durchs Lesen wurde es halt richtig gut. Und ich muss sagen, es sind gute Zutaten. Ja, das mit dem Fußball fand ich wirklich vertretbar, weil es auch die spannenden Szenen durchaus sind. Also wie das so gemacht ist mit dem Elfmeterschießen, das ist auch für mich das Spannendste am Fußball, wenn ich überhaupt irgendwas am Fußball spannend finde. Und diese Sachen mit dem Fluch und dieses Ägyptische und diese Stimmen, also das ist schon, hat schon auch einen Gruselaspekt. Und wie sie Sachen herleiten, finde ich gut. Und dass alle ein Part haben. Also sowohl Peter, der das Ganze ranschleppt, weil durch ihn ist es ja erst ins Rollen gekommen, und Bob, der nachher wirklich so dermaßen auftrumpft, und Justus, der einfach immer so ist, wie er immer ist, und plus Abigail, mit der er sich rumschlagen muss. Also da sind viele schöne Dinge drin, plus diese ganzen Reminiszenzen, die wir vielleicht gleich nochmal aufzählen können, das sind nämlich wirklich viele, finde ich wirklich schön. Und ich finde sowohl das Buch gut und jetzt das Hörspiel, wenn ich es jetzt nochmal höre, ja, da gibt es Kürzungen und so und Zusammenfassungen, und leider kommt Abigail nicht vor, aber insgesamt doch, finde ich gut. Also vor allen Dingen, es gibt halt auch sehr viele gute Sprüche. Wir sind gar nicht so viel Tourettig geworden heute, Zitat Tourettig. Aber auch
immer. Stimmt, so ein paar haben wir schon gebracht, ne? Aber ich habe ich habe mir erstaunlich auch echt einige aufgeschrieben.
Sag mal. Ja?
Also ich habe zum Beispiel, muss mal gucken, welches mein erstes war. Gut, das erste, meine
Zettel. Siehste, du hast auch das, also, mit den Zetteln.
Ich habe auch Zettel, raschel. Das ist ja wie ein Fluch, ne? Also das war jetzt natürlich kein reißerisches Zitat, aber das ist halt einfach, wo ich sage, ja, das kann man nehmen.
Ne? Ich habe mein erstes ist, huch, es spricht ja. Das fand ich geil. Seite 39. Ich glaube, das ist, als Justus die ganze Zeit in seinem Kunstartikel liest und dann Peter oder Bob sagt, huch, es spricht ja. Das mochte ich. Das gibt's auch nicht im Hörspiel. Ja. Das gibt's nur im Buch.
Genau, und auch genau das, wie als Justus über Abigail erzählt und sagt, die ist schlimmer als jeder Schimmelpilz. Ne? Also einfach, da weißt du auch genau, wie sie ist. Ne? Also da hat man gleich, weiß man, wie es Justus da mit ihr geht. Und dann, was ich sehr, sehr lustig fand, das kommt aber auch im Hörspiel vor, das ist tatsächlich der Inspektor Cotta, wie er da, als sie sich da so besprechen und sie erzählen von dem Anzug und der Blume, und er sagt dann wirklich, weil er in dem Anzug auch klaut. Ja, also das hat mich in dem Moment irgendwie... Fand ich gut, weil das nochmal so alles so widerspiegelt, sodass er sagt, ja, okay, eure Story ist zwar irgendwo schlüssig, aber hört euch doch mal zu, was ihr da ja gerade sagt. Ne?
Also der Typ mit der Nelke, genau.
Genau.
Und ich habe noch so einen schönen Peter, das ist halt, als Justus sagt, ja, so aus anthropologischer und soziologischer Hinsicht ist es gut, sich das mal anzugucken. Und Peter sagt dann, und da muss ich das ganze Zitat, das habe ich vorhin kurz angeschnitten, das muss ich ganz vorlesen, bitte die Spieler nicht füttern, nicht auf Gebissschäden untersuchen und auch keine Fragebogen auswerten. Das ist schön.
Ja, das ist echt super. Nee, waren echt ein paar schöne Sachen dabei, ne, weil die auch da so mit ihren ganzen Frotzeleien und wie sie so miteinander agieren, ne, also da merkst du, dass die gerade in so einer Phase sind, wo sie sich einfach so gegenseitig so ein bisschen anstacheln.
Ja. Ne? Oder auch hier Justus zu Peter am Telefon, wo es klingelt und alle wollen hin, um von Abigail und dem Frühstückstisch wegzukommen. So sagt Justus doch zu Peter, sag mir, dass Rocky Beach evakuiert werden muss. Also es ist natürlich ernsthaft, ne? Aber das konnte ich ja mir auch. Und es ist schade, dass es solche Sachen halt nicht bis ins Hörspiel geschafft haben, weil mit den richtigen Stimmen stelle ich es mir noch schöner vor. Und kennst du den Heini bei Cerberus? Ist einfach, der wird immer in meinem Herzen sein. Ja.
Das stimmt, der ist super. Ja.
Also es sind sehr viele schöne Sprüche drin. Gut, es sind auch viele Klischees mit der fiesen Spielerfrau und dem Bösewicht, der natürlich raucht und dumme Fehler macht.
Ne? Ja. Ja, also ja, es strotzt auch trotzdem, es geht wahrscheinlich dann auch nicht ohne. Ne?
Aber auch da sagen...
Auch Abigail, ne, die esoterische, ich höre Stimmen, Frau, ne? Ja.
Ja, aber natürlich müssen wir da auch wieder diesen Satz sagen, so, es ist ein Kinderhörspiel oder es ist ein Jugendbuch und aber es hat mir wirklich Spaß gemacht und auch mal was Modernes zu lesen nach unserem Klassikerstart. Also ich bin da sehr, es hat wirklich Spaß gemacht. Und es war jetzt nicht nur, dass ich dachte, jetzt kenne ich ja das Hörspiel, jetzt muss ich das Buch lesen. Also es ist wirklich.
Man hat sich nicht durchgequält, ne? Also wie man es ja vielleicht befürchten könnte, ne? Also das steht ja immer irgendwo zur Debatte, dass man sagt, es könnte eine Qual werden. Aber deswegen ist es ja schön, wenn man sich vorher das Hörspiel anhört, wenn man dann schon weiß, okay, in welche Richtung geht's.
Ja.
Und dann ist es eigentlich nur spannend, dann das Buch nochmal zu lesen dazu. Also es hat mir auch eine Freude gemacht. Und es war schön, darüber mal zu sprechen. Das ist ja das, wie gesagt, was mir immer gefehlt hat. Also irgendwie das mal irgendwie aufzudröseln und mal drüber zu quatschen.
Ja, und das ist, guck mal, hier können wir das. Hier können wir uns ausleben, so wie wir das immer schon wollten. Weil so unterhält man sich vielleicht auch mal mit Freunden über Bekannten über drei Fragezeichen an sich. Aber so speziell, das geht ja auch wirklich nur so in so kleinen Nerdräumen wie hier bei uns in unserem kleinen, netten Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcast.
Ganz genau. Ja, da sind wir jetzt schon auch wieder am Ende angelangt, oder?
Aber wir haben ja noch was. Wenn ihr jetzt fein durchgehalten habt, ne? Wir haben euch ja am Anfang versprochen, dass es am Ende noch was Schönes gibt. Und zwar, Jenny, darfst du verraten, was gibt's noch Schönes?
Ja, wir waren natürlich so frei und haben Kontakt aufgenommen zum Herrn Sonnenleitner. Und es war so schön, dass der Marco Sonnenleitner uns auch sich bereit erklärt hat, uns ein paar Fragen zu beantworten. Wir haben natürlich wieder uns im Vorhinein überlegt, was würden wir ihn gern mal fragen. Und und haben natürlich das große Glück gehabt, dass er uns da Rede und Antwort stand. Und diese Fragen und Antworten, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Warum hast du dich für das Thema Fußball entschieden? War die EM ein ausschlaggebendes Kriterium oder besteht ein persönlicher Bezug zum Thema Fußball?
Diese ganzen Fußballbände, die ich geschrieben habe, sind mehr oder weniger auf Wunsch des Verlages entstanden. Mittlerweile machen wir diesbezüglich eine Pause, weil es ja doch ein paar gab. Aber zu jener Zeit lief das Thema einfach sehr gut. Das war nachgefragt, das kam also recht gut an. Obwohl die Altfans da nicht immer so glücklich damit waren, aber das ist eine andere Geschichte. Und weil es eben so gut lief, haben wir da mal einige nacheinander gebracht, immer anlässlich einer EM oder WM. Ich habe jetzt mit Fußball persönlich nicht so viel zu tun, also ich bin jetzt irgendwie kein Hardcore-Fan oder so, aber ich kenne mich gut genug aus, um eben Bücher schreiben zu können.
Stammen die Reminiszenzen, die du in dem Fall eingebaut hast, aus Fällen, zu denen du eine besondere Beziehung hast?
Ich versuche grundsätzlich schon, an alte Fälle zu erinnern, wenn sich das anbietet. Aber es darf eben auch nicht zu viel Insiderwissen voraussetzen und den Lesefluss stören, wenn man jetzt nicht unbedingt kein Drei-Fragezeichen-Experte ist.
Du bist Lehrer für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde. Inwieweit wirkt sich dein Beruf auf den Plot deiner Werke aus?
Thematisch und die Plots betreffend ist da sehr wenig Überschneidung da. Also ich kann jetzt aus meinem Beruf als Lehrer nicht unbedingt Themen und Plots ziehen, die dann für die drei Fragezeichen-Welt interessant wären. Tatsächlich ist mein aktueller Band, der Knochenmann, davon auszunehmen. Da kommen tatsächlich auch ein paar literarische Rätsel vor. Aber ansonsten hoffe ich mal, dass sich mein Beruf zumindest sprachlich positiv auswirkt auf meine Bücher. Aber insbesondere mein Umgang mit Kindern, den ich ja jeden Tag habe, hilft mir vermutlich schon weiter. Ich glaube einfach recht gut zu wissen, was Kinder ab zehn Jahre heutzutage anspricht, wann und womit man sie überfordert und was sie lustig oder gruselig finden. Das ist manchmal tatsächlich ein gewisser Spagat, weil auch die 50-jährigen Fans bedacht werden wollen. Aber so ist das eben bei einer derart generationenübergreifenden Reihe.
Hast du einen Lieblingsdetektiv? Und wenn ja, gibst du ihm besonders viel Raum und schreibst du ihm eine extra Szene, um ihn hervorzuheben?
Die Jungs haben jetzt wirklich sehr viele unterschiedliche Facetten und es gibt immer wieder Szenen, die auf Justus zugeschnitten sind, auf Bob oder auf Peter. Aber wenn ich jetzt wirklich wählen müsste, dann ist mein Favorit tatsächlich Peter. Er ist nicht ganz so abgehoben wie Justus und auch nicht ganz so, ich sage mal, brav und vernünftig wie Bob. Das heißt aber nicht, dass Peter bei mir irgendwie mehr Raum bekäme oder mehr Szenen bekäme. Das soll ausgeglichen bleiben. Das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders dann.
Ja, gefällt uns das Buch denn noch, Jenny?
Ja, ich denke schon. Also auf jeden Fall. Also es steht in meinem Schrank und ich denke, ich werde es zu gegebener Zeit immer mal wieder hervorholen. Ich würde es auch tatsächlich dann irgendwann auch noch mal lesen.
Ja, und mir ist klar geworden, dass ich nur, weil Fußball draufsteht und Fußball auf dem Cover ist, nicht sofort die Finger davon lassen sollte. Also manche Sachen brauchen eine zweite Chance. Ich glaube, wenn ich den Text hinten gelesen habe, da steht nämlich auch schon sowas mit ägyptischer Totengott Anubis und so, auf sowas stehe ich ja. Ja, also es lohnt sich auch, auf solche Fälle zu gucken, auch wenn man sonst sagt, kategorisch Sportfälle finde ich doof. Also da kann schon mal auch was Schönes dabei sein.
Ja, genau, da kann man doch mal was entdecken und dann doch auch mal überrascht sein, wenn es eben doch nicht das ist, was man erwarten würde, ne? Weil sie dann doch irgendwie der Titel doch was anderes erstmal vermuten lässt. Also bin ich auch sehr, sehr froh, das nochmal genauer betrachtet zu haben.
Oder ihr macht es halt wie ich. Also vielleicht habt ihr ja genau da noch so einen ganz blinden Fleck, dass ihr sagt, die höre ich sowieso nie. Da habt ihr doch jetzt nochmal ein paar Fälle, die ihr vielleicht jetzt zum allerersten Mal hören könnt und oder auch lesen könnt und seid dann vielleicht ganz überrascht. Oder sagt, nee, ich fand Sportfälle weiterhin doof und die haben beide keine Ahnung. Aber das ist ja dann eure Meinung.
Genau, das besteht auf jeden Fall auch. Ne? Also man könnte jetzt mal so alle Fußballfolgen mal durchreichen, sich die volle Fußballdröhnung geben.
Habe ich in der Vorbereitung gemacht, dann war es mir allerdings wirklich ein bisschen viel Fußball.
Ja, nein, da muss man dann zwischendurch mal wieder so was ganz anderes hören. Vielleicht wie der nächste Fall, mit dem wir uns beschäftigen, was wir jetzt noch gar nicht wissen. Ah, spannend, es gibt doch so viele.
Ja, die Welt liegt noch vor uns, noch über 220 Fälle plus die ganzen Sonderfälle und was es noch alles gibt. Wow. Du, Jenny, ich glaube, dann sind wir schon am Ende dieser Episode. Wir sagen noch mal ganz, ganz herzlich Danke beim Marco Sonnleitner für die tollen Antworten und fürs Mitmachen.
Ja, vielen lieben Dank, dass das möglich war. Und wir freuen uns da wirklich sehr, dass du da mitgewirkt hast.
Und das bereichert natürlich auch unseren Podcast, weil natürlich können wir Theorien aufstellen, warum, was, wie vielleicht zu einem Buch geführt hat. Aber wissen tut's ja nur der Autor. Also vielleicht noch ein paar andere Leute, aber hauptsächlich der Autor.
Ganz genau.
Und das ist halt toll. Ja, und wir hoffen, wir haben für euch alles rausgearbeitet. Und ja, danke geht auch raus an unser sehr liebevolles Publikum, finde ich so.
Ja, also danke, dass wir so wohlwollend aufgenommen wurden, dass dann doch auch so viele da reingehört haben, schon uns Feedback gegeben. Also macht bitte weiter, gebt uns Feedback, wenn ihr uns hört. Lasst uns wissen, was euch gefällt, was euch vielleicht nicht gefällt. Also wir sind dafür alle Kritik offen. Ihr könnt uns da bei Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse dgdb@freenet.de eine E-Mail schreiben. Ihr könnt uns abonnieren. Wir sind ja auf so gut wie allen Streaming-Diensten eurer Wahl zu hören und auch bei YouTube. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne kommentieren, uns abonnieren, aufs Glöckchen drücken, damit ihr auch ja keine Folge verpasst am 1. des Monats. Ja.
Ja,
und dann, damit würden wir uns auch verabschieden.
Danke dir, Jenny. Es hat schön, es hat auch Spaß gemacht mit dir.
Das fand ich auch. Also es ist wieder immer ein Fest. Jetzt müssen wir mal ein bisschen dazu sagen, das darf ich jetzt mal ein bisschen erzählen, dass wir uns jetzt auch sehen. Also wir haben die letzte Folge schon auch so, weil wir ja nun fernmündlich aufnehmen müssen, ihr wisst das ja, fand ich das jetzt auch wunderschön, dich nebenbei zu sehen und diese Folge zu besprechen und freue mich schon wahnsinnig auf die nächste.
Ich mich auch. Die kommt am 1. März. Was es wird, lasst euch überraschen. Und ja, wir lesen auch den nächsten Fall.
Den nächsten Fall. Bis dann.